Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze, live.
Es ist Sonntagabend, 19 Uhr, das heißt höchste Zeit für unseren allwöchentlichen ELF-Talk hier auf Twitter Spaces. Cool, dass ihr alle dabei seid, cool, dass ihr uns später anhört an alle Podcast-Hörer. Ihr kennt das schon, seit einigen Wochen haben wir uns die neue European League of Football mal ein bisschen genauer vorgeknöpft, kurz ELF. Und jetzt ist tatsächlich langsam Crunch-Time. Heute in zwei Wochen hat das TV-Spiel zwischen den Hamburg Sea Devils und der Frankfurt Galaxy schon stattgefunden. Das heißt, wir befinden uns auf den letzten Metern. Und Daniel und ich hatten gestern die Gelegenheit, das erste und einzige Testspiel zwischen den Hamburg Sea Devils und Berlin Thunder, also für diese beiden Teams das einzige so richtige Testspiel, zu verfolgen. Wir waren in Bergedorf, haben uns das angeschaut und berichten euch gern gleich davon. An dieser Stelle, moin Daniel.
Moin, freut mich.
Caro ist heute natürlich auch wieder dabei. Moin Caro.
Hallo in die Runde.
Max lässt sich entschuldigen, der schafft es heute Abend nicht, aber an dieser Stelle sei gesagt, er ist morgen in unserer Live-Sendung dabei, um 19 Uhr auf YouTube und Twitch, da will Max auf jeden Fall dabei sein, Daniel ist auch dabei, ich werde auch dabei sein und auch dort machen wir die ELF zum Thema. Martin Hanselmann wird live zugeschaltet sein, der Head Coach von Stuttgart Search und Patrick Coach Esume hat sein Kommen auch zugesagt, will auch auf jeden Fall mal per Skype vorbeischauen, um aus erster Commissioner-Hand zu berichten, was denn jetzt so gerade los ist, so kurz vorm Start. Also wenn ihr morgen Abend nichts vorhabt, um 19 Uhr, selbe Zeit, seid ihr herzlich eingeladen auf YouTube und Twitch. Also gestern Scrimmage Hamburg Sea Devils gegen Berlin Thunder. Wir waren vor Ort, wie gesagt, Daniel und ich, und konnten auch gute Gespräche führen, unter anderem mit dem Gesicht, zumindest dem Spielergesicht der ELF, Kasim Edebali, konnten wir sprechen.
So, Kasim Edebali steht bei uns. Kasim, ich würde gerne mit einer emotionalen Frage einsteigen. Du bist vor ein paar Jahren aus Hamburg als Hamburger Jungen weggegangen, um die Football-Welt zu erobern. Das ist dir gelungen. Jetzt bist du wieder in Hamburg, um hier Football zu spielen. Wie fühlt sich das an?
Es fühlt sich sehr schön an. Ich meine, 14 Jahre ist es her und es ist sehr nostalgisch. Wie heißt das Wort auf Deutsch? Nostalgic. Wieder da zu sein. Ich meine, alle meine Freunde, Familie, meine Mutter mit ihren Enkelkindern jetzt spielen zu sehen, es gibt halt nichts Besseres.
Jetzt steht ihr kurz davor, hier das erste Testspiel zu machen. Wie heiß bist du, wieder richtig Football zu spielen?
Ich bin immer heiß, egal was. Fresh, hart und knusprig. Nein, aber ich weiß nicht, wie viel ich heute spielen werde, einfach nur, weil Coach ein bisschen vorsichtig mit mir ist, aber ansonsten, ich freue mich für die Jungs heute mal einen anderen und richtigen Gegner zu haben, um mal ein bisschen durchzudrehen.
Du bist das Gesicht, kommst direkt aus der NFL sozusagen, das heißt, die Augen werden auf dich gerichtet sein, du wirst wahrscheinlich auch oft nicht nur einen, sondern vielleicht auch mehrere Gegenspieler haben. Ist das was, worauf du dich besonders freust oder trainierst du deshalb auch noch mal ein Stückchen mehr?
Ich meine, als Sportler, man ist halt so ehrgeizig und es ist egal, in welcher Liga man spielt, gegen wen. So, man will immer natürlich so gut wie möglich dastehen und ich freue mich einfach auf die Competition. Ich freue mich mehr für meine Mitspieler als für mich, weil ich bin jetzt am Ende meines Football-Weges und ich habe das Gefühl, es gibt noch richtig viele Talente hier für Defense. Es ist richtig an.
Das klingt so ein bisschen heraus, dass das jetzt nicht nur so ein Jahresausflug für dich ist, sondern dass du dir auch durchaus vorstellen kannst, wieder permanent nach Deutschland zurückzukehren?
Auf jeden Fall. Ich muss diese Konversation noch mit meiner Frau haben. Aber ich meine, so viele Türen öffnen sich gerade in Deutschland und natürlich Amerika ist schön und alles, aber wieder in Hamburg zu sein, fühlt sich dann doch noch ein bisschen anders an. Also das, ich merke echt, dass ich einfach ein Hamburger Jung bin und wie eng diese Stadt an meinem Herzen ist.
Letzte Frage aus deiner persönlichen Sicht und aus Sicht der Sea Devils. Wann ist es im September eine perfekte Saison gewesen?
Ganz ehrlich, die besten Teams, mein alter Coach hat immer gesagt, 98% der Zeit musst du ins Mikroskop gucken und 2% der Zeit ins Teleskop. Das heißt momentan, wir haben einmal nur ins Teleskop geguckt und da ist natürlich der Championship und jedes Team sollte das als Ziel haben. Aber momentan ist echt nur, was können wir heute machen, um zum großen Ziel zu kommen. Das heißt, wenn mich Leute meistens fragen, hey, wie sieht's aus, wann ist eine gute Saison? Wenn wir heute abliefern, war es ein guter Tag und mal gucken, wenn alles zu Ende ist, wo wir dann stehen.
Hast du heute schon ins Teleskop geguckt, Caro?
Nee, ich habe Heute allerdings noch nicht reingeguckt. Ich hatte aber bisher auch noch keinen Anlass reinzugucken. Schönes Interview. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin total neidisch, dass ihr beim Scrimmage sein konntet und ich nicht dabei sein konnte. Und ich bin total neugierig, was ihr erzählt. Deswegen meine erste Frage an dich, Daniel. Obwohl, bevor wir da einsteigen, vielleicht die erste Frage an dich, Daniel. Was hat denn Max Parts erzählt, was wir jetzt nicht im O-Ton hören können, aber sinngemäß? Möchtest du uns davon berichten?
Genau, vielleicht für alle Podcast-Hörer noch. Wir hatten das eben gerade vor Start der Sendung nochmal ganz kurz gesagt. Wir hatten eigentlich auch ein Interview, knapp 3-4 Minuten mit Max Parts. Wirklich interessant. Vor dem Scrimmage gemacht. Das ist leider, die Datei ist verloren gegangen, wurde überspeichert. Von daher können wir es hier nicht abspielen. Ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen. Er hatte eine riesige Vorfreude. Also es war wirklich so gar nicht nervös, sondern wirklich eine riesige Vorfreude auf das Scrimmage, aber auch auf die Saison. Er ist insgesamt, glaube ich, sehr zufrieden mit dem, wo die Mannschaft gerade steht, wie sich das alles entwickelt hat, wo Hamburg gerade ist. Sehr gespannt, aber auch wie der erste Test mit einem, sag mal, fremden Team, mit fremden Leuten da ist. Er hat gemerkt, wie viel Vorfreude die Spieler hatten. Da können wir gleich auch nochmal so ein bisschen auf die Stimmung eingehen, die ganz spannend war. Das hatte er schon so ein bisschen vorher gesagt. Insgesamt, glaube ich, war für ihn der TV-Test am Mittwoch ähnlich wichtig. Und können wir auch gleich nochmal drüber reden. Super interessant zu hören, dass er sehr, ja, fast geschockt war, wie unglaublich professionell das aufgezogen war. Also das Hohe Luftstadion liegt direkt neben dem UKE in Hamburg. Da ist die Martini-Straße, die bei beiden vorbeigeht. Da meinte er, stand voll von Ü-Wagen, Technik, die da reingeschleppt worden ist. Unglaublich viel mehr, als er sich das so als GM, als Manager vorgestellt hatte. Also war schon beeindruckend. Ich habe es auch gesehen, fand das TV-Bild extrem gut. Die Überraschung, dass sie jetzt wirklich eine 10-Yard-Linie haben, fand ich extrem gut. Und das Bild sah fresh aus, sah ein bisschen nach Fox Sports aus, wenn ihr NFL-Übertragung kennt. Und da hatten wir mit ihm kurz drüber geredet. Also da war aber auch er Zuschauer und überrascht und hat sich dann wirklich gefreut zu sehen, dass seine Mannschaft, seine Spieler endlich loslegen können. Hat ich irgendwas vergessen, Kutsche?
Na, ein Thema waren auch noch Zuschauer. Wie viele Zuschauer denn nun höchstwahrscheinlich am 20. Juni beim ersten Sea Devils Heimspiel dabei sein dürfen im Stadion an der Hohe Luft. Und da war er auch total optimistisch, weil morgen, also am morgigen Montag sitzen sie nochmal mit der Stadt zusammen und sie meinten, sie hätten ein überragendes Hygienekonzept entwickelt und hoffen, dass das durchgewunken wird, weil jetzt am vergangenen Wochenende war auch das Handball-Final Four in Hamburg, das war sogar in der Halle und da durften auch überraschend viele Menschen in dieser Halle und deswegen hoffen sie dadurch, dass sie jetzt eine Outdoor-Veranstaltung machen, dass sie mindestens auch das, was sie immer, womit sie immer kalkuliert haben, das waren, glaube ich, 1500 Zuschauer, aber dass sie sogar vielleicht morgen das grüne Licht bekommen für 2500 Zuschauer. Was auch bedeuten würde, das hatten wir ihn dann auch noch gefragt, dass neue Karten auf den Markt gespült werden. Und da hatte ich ihn auch nachgefragt, wie man denn an die Karten kommt, was man machen müsste. Und er meinte dann, den sozialen Kanälen der Sea Devils folgen. Sie arbeiten mit Ticketmaster zusammen, exklusiv. Und auf den sozialen Kanälen kriegt man dann mit, wo man Karten kaufen kann, falls man denn jetzt spontan auch noch Lust hat, in 2 Wochen ins Stadion zu gehen. Und falls die Stadt, der Senat tatsächlich morgen das Hygienekonzept durchwinkt. Das war auch noch ein großes Thema, daran erinnere ich mich auch.
Vielen Dank, ihr beiden, schon mal für die Infos von Max Parts. Ich würde von euch gerne mal wissen, nehmt uns doch mal mit, weil wir waren ja alle nicht dabei, als ihr da hingekommen wart. Nehmt uns doch mal mit und sagt uns, wie sah das Feld aus, Ü-Wagenplatz, Daniel, du hattest es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, kameratechnisch der Aufbau, war eine Stimmung zu greifen? Einfach so, man wird ja langsam aufgeregt. Wart ihr es auch, als ihr hingegangen seid? Und was hat euch als allererstes empfangen? So, wie war die Stimmung? Was hattet ihr für Eindrücke?
Ich fange gerne einmal an. Also Ü-Wagen waren gestern ja gar nicht da, sondern nur an dem TV-Test am Mittwoch im Stadion Hohe Luft. Aber ich bin angekommen und parallel eigentlich mit den Berliner Spielern, also der Bus kam an, das sind ja am Ende dann 60 Spieler, kamen raus, liefen da über die Straße und fingen an sozusagen sich fertig zu machen. Insgesamt, glaube ich, startet das dann mit dem Warm-up. Beide Teams machen sich warm, sind ein bisschen da, Hat direkt gesehen, dass Kasim Elebali gar nicht umgezogen war, gar nicht mitgemacht hat. Insgesamt aber sehr gut organisiert. Tests vorher, alle mit Masken. Das war schon also vom Hygienekonzept von Anfang an irgendwie sehr durchdacht. Es war abgesperrt für die Öffentlichkeit. Also wir Journalisten akkreditiert durften rein, aber ansonsten gab es ein paar Zuschauer, die davor standen. Eine kleine Handvoll, die gerne eigentlich zugucken wollen würden, die Spieler irgendwie sehen wollten. Genau, mit der Zeit kamen dann immer mehr Leute, also Coach Izume kam irgendwann vorgefahren und ein paar andere Leute, Fotografen und so weiter, aber es war am Anfang ganz spannend, relativ relaxed, ich glaube, es ist ein ganz normaler Sportplatz im Grünen, bei dem sie relativ ruhig dann sozusagen dieses Scrimmage machen konnten.
Ah, okay. Und wie war das? Haben die full padded das Scrimmage gemacht und auch richtig, sage ich mal, mit Körperkontakt, also ging es da richtig zur Sache oder war es eher so ein bisschen, wir machen mal erstmal ein bisschen vorsichtig und schauen, wie es ist, dass erst, ich meine, die haben ja unfassbar lange jetzt kein Football mehr mit Körperkontakt gespielt durch Corona.
Das war schon bemerkenswert. Also die Intensität war echt doll. Es ging dann irgendwie so nach einer Stunde Warm-up ging dann dieses Scrimmage los, wo dann die auch wirklich 1:1 auf dem Feld aufeinander geprallt sind. Und da hat's oft geknallt. Also mit noch Bepöbeln und Schubsen und so. Also die Jungs waren richtig heiß, so dass sogar einmal der Commissioner aufs Feld gegangen ist, um mit den Schiedsrichtern zu sprechen, weil er wahrscheinlich offenbar ein bisschen Angst hatte, dass ihm das hier entgleitet. Aber das hat sich dann auch relativ wieder beruhigt und ich finde das auch total verständlich und ich habe mich da auch mit ein paar Leuten am Spielfeldrand unterhalten. Also alle haben ja, inklusive Kasim, anderthalb Jahre oder fast 2 Jahre kein Football gespielt. Die sind halt brutal heiß und dann kommt noch dazu, dass sie sich beweisen müssen. Also Coach Izume hatte dann auch noch eine Ansprache gehalten, als er da ankam und hat die Leute heiß gemacht. Hey, wir sind eine professionelle Liga, wir sind eine Entertaining Liga, ne? Also gebt hier Gas, also die waren schon alle on fire und müssen sich halt beweisen und dass sie dann irgendwie, also man merkte richtig, die Lunte wurde angezündet und dann ging es los. Das hat sich dann aber im Laufe des Spiels auch beruhigt, auch weil es gestern relativ warm war und man merkte schon so bei dem einen oder anderen, dass das ganz schön dann doch schon an die Konditionen ging, weil halt die Wettkampfpraxis total fehlt. Und Kasim Karo war umgezogen. Oder ich weiß gar nicht, oder Daniel, du hattest es gesagt, er war schon umgezogen, er hatte auch einen Helm in der Hand, aber er kam tatsächlich gar nicht zum Einsatz.
Aber trotzdem. Hatte nie Caps an. Also er war immer sozusagen ohne
Caps. Wisst ihr warum? Warum?
Nee, geschont, vermute ich. Also damit, um auf Nummer sicher zu gehen, dass dir halt deinem Zugpferd, deinem sportlichen Gesicht nichts mehr passiert, würde ich jetzt vermuten. Aber es war schon ganz cool, da auf dieses Feld zu gehen. Ich hatte das gestern auch schon geschrieben. Das war ja tatsächlich das Duell Sea Devils gegen Thunder. Ich meine, das wäre dir nicht anders gegangen, glaube ich, Caro. 14 Jahre nach dem letzten Duell spielen diese beiden Teams plötzlich wieder gegeneinander mit ganz anderem Gesicht, ganz klar. Also es fühlte sich irgendwie schon komisch an. Aber es war einfach cool, mal wieder Live-Football zu sehen. Es war cool, irgendwie mal wieder ein paar alte Bekannte zu treffen. Es war cool, weiß ich nicht, wie viel waren da insgesamt dann, Daniel? Ich würde sagen, so 200 Leute insgesamt mal irgendwie wieder in größerer Gruppe sowas Gemeinsames zu erleben. Das hat schon Spaß gemacht. Das hat schon doll gebockt. Und dadurch, dass da so Feuer auf dem Platz war, dass man merkt, es geht auch um wirklich was, das hat die Vorfreude auf jeden Fall nochmal gesteigert. Zumindest meinerseits. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Daniel.
Nee, total. Also ich glaube, die Vorfreude, dass die hochgeht, ist auf jeden Fall so. Ich fand es wirklich spannend zu sehen, wie die miteinander agiert haben. Diese Emotionen, wie du auch angesprochen hast, die fand ich sensationell. Ich fand immer das Zitat von Izume ganz, ganz, ganz spannend. Ich glaube, im Wortlaut hat er gesagt, "We are not a ghetto league, like you maybe played before. We are a TV product. Don't get injured. We need to be there when the season starts." Das war so mehr oder weniger sein Wortlaut, wo man auch sieht, wo es hingeht. Das ist ein Entertainment-Produkt, das soll im TV funktionieren und sie soll dann Spaß haben und dann auch die Intensität und die Emotionen rüberbringen, die man von Football gewöhnt ist. Es geht jetzt nicht darum, dass die Leute sich da abreagieren und abarbeiten sollen. Und er ist dann nicht nur einmal, sondern ein zweites Mal noch eingesprungen und Da lief ein Spieler dann auch in die gegnerische Seitenlinie rein und warf irgendwie den Ball in Richtung Coach und dann hat er sich die beiden Headcoaches zur Brust genommen, der Izume, hat gesagt, so geht's nicht weiter, kriegt eure Leute im Zaum und muss ehrlicherweise sagen, Kasim Edebali war einer der Rudelsführer, der auch, obwohl er nicht kein Helm auf hat, er nicht gespielt hat, schon sehr dabei war. Also man merkt dem an, der ist heiß wie Frittenfett und der hat Bock auf diese Liga und möchte sich beweisen.
Also alle on fire, obwohl Ryan Fire noch nicht mehr dabei ist. Vielleicht nochmal generell in die Runde, wenn ihr Zuhörer auch Lust habt, hier ein bisschen Fragen zu stellen und Alex und Daniel über das Scrimmage zu löchern, kommt gerne hoch, stellt eure Fragen, links unten die Taste Sprechwunsch drücken und dann freuen wir uns über eure Fragen.
Vielleicht nochmal zum Thema, entschuldige Caro, zum Thema sportliche Qualität, also
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Habe ich doch gewusst. Also es war jetzt natürlich nicht die NFL, so wie man sie aus dem Fernsehen gewohnt ist. Und ich vermag jetzt nicht zu beurteilen, ob das jetzt eher GFL oder GFL 2 oder GFL 3 Niveau ist. Dafür fehlt mir dann wahrscheinlich auch so das richtige Fach-Know-how, um das beurteilen zu können, um Vergleiche zu ziehen. Es war aber auf jeden Fall sportlich gleichwertig. Und das hat uns beide ja überrascht, Daniel. Also wir sind davon ausgegangen, dass die Sea Devils Thunder da wegballern, weil Thunder irgendwie, ihr habt es ja letzten Sonntag gehört, noch nicht mal richtige Helme hatte und noch, ich glaube, 2-3 Mal vorher erst tatsächlich jetzt mit Helm trainiert hat. Gestern Abend habe ich dann auch, das wusste ich gar nicht, gesehen, dass sie den Hashtag Thunderdogs nutzen. Also sie spielen offenbar auch damit, dass sie so die Underdogs der Liga sind. Aber die Defense, Daniel, die sah ganz gut aus von Berlin, muss man sagen. Also die hat gehalten und am Ende ist es nur, in Anführungszeichen, 14-13 für die Sea Devils ausgegangen.
Genau, die Defense hat gehalten. Ich glaube, der erste Touchdown der Sea Devils war auch eine Interception oder direkt ein Spiel aus dem Kickoff heraus, also Special Teams und gar nicht gegen die Defense direkt gespielt. Also von daher hat die Defense eigentlich durchgängig echt gut gehalten. Ich fand, also der Spieler, der mir am meisten imponiert hat, neben dem Kicker der Sea Devils, ein Däne, der irgendwie sehr, sehr, sehr spannend ist, war es am Ende auch der Quarterback der Thunder. Also Berlin ist nur mit einem einzigen Quarterback angereist, hatten, und das merkte man spürbar, sehr viel Angst, dass der sich verletzt. Also haben die Schiedsrichter mehrfach darauf hingewiesen, dass sie bitte die Plays sehr früh wegpfeifen sollen, sobald es irgendwie gefährlich wird. Aber der ist eben super mobil. Wir haben beide so ein bisschen gedacht, Linkshänder, mobil, spannende Mischung meines Erachtens. Und ich glaube, da ist wirklich ein Potenzial drin. Also es ist ein Brite, das war ja so ein bisschen vorher auch gedacht, ich habe ein bisschen rumgefragt, auch bei den Verantwortlichen da, die waren alle ein bisschen, naja, mal gucken, ob das funktioniert bei Berlin. Ich fand ihn echt spektakulär, spannend, hat gute Läufe gehabt, hat sich gut durchgesetzt, wirkte sehr variabel. Von den Würfen her super viel Power, sieht nach guter Wurftechnik aus, war vieles auch leider Gottes dann inakkurat, also viele Würfe auch nicht angekommen. Am Ende hatten sie die Chance, also Berlin Thunder hat bei 13-14 aufgeholt, hatte die Chance auszugleichen mit einem Field Goal, hat es dann versucht, über 2 Punkte zu lösen. Gab es bei uns in der Story gestern, der Ball wurde einen Tick zu hoch geworfen, ist nicht gefangen worden und so haben sie dann am Ende verloren. Ergebnis wahrscheinlich nicht ganz so wichtig, aber sie können sicher sein, mit der Defense können sie zumindest mithalten und das sah sehr ausgeglichen aus.
Und ja, auch das, entschuldige Caro, nicht schon wieder, jetzt bist du, entschuldige.
Kannst du gleich auch noch mal sagen, ich wollte nur fragen, wie sah denn das ganze Abgestimmte für euch aus? Also die haben ja nicht so viel trainiert und darüber hatten wir schon öfter gesprochen, wie viel Zeit man hatte nach Corona. Theoretisch hat Max uns ja auch erklärt, die Theorie kannst du schon ganz viel machen und dann hast du ein bisschen was auf dem Platz. Wie sah das denn bei den beiden Mannschaften aus, die Abstimmung?
Naja, also ich glaube, war ganz spannend, war vorher, waren immer so typischerweise Drills gemacht, bevor es dann sozusagen mit dem Scrimmage wirklich losging. Und wenn sich so die Einzelunits angeguckt haben, dann hat man gemerkt, dass ich glaube, die Berliner noch deutlich mehr bei den Basics sind. Also ich glaube, da geht es noch wirklich darum, bei den einzelnen Lines zu gucken, dass die richtig grabben und dass die ordentlich stehen und richtig reagieren und mit Leuten umgehen. Während das bei Hamburg schon mehr um Feinheiten geht, mehr um taktische Sachen, mehr um Emotionalität und die richtige Einstellung und so weiter. Ich glaube, die Teams sind an völlig unterschiedlichen Orten und stellen in ihrer Vorbereitung. Man weiß natürlich auch nicht, wie weit Hamburg dann wirklich Gas gegeben hat und wie weit der Coach Ted Dasher dann auch wirklich taktisch irgendwas rausgeholt hatte. Aber es war am Ende, glaube ich, ein ganz schönes Bild zu sehen, dass sie woanders sind. Berlin hat 2-mal erst mit Helm trainieren können. Die Helme kamen ja erst letzte Woche. Letzte Woche hat Heiko von Gladen noch erzählt, der GM, dass die Helme noch im Zoll stecken. Die sind jetzt da, wir haben sie gesehen. Aber es ist am Ende, glaube ich, noch wirklich die ersten Spiele werden für Berlin hart. Ich glaube, dass die Offense sehr, sehr viel Schwierigkeiten haben wird zu punkten. Aber im Laufe der Saison wird man sehen, wo sich das dann hinentwickelt.
Auch ganz interessant, Kurt Paulus, unser Freund Kurt Paulus, du erinnerst dich, Caro, war auch da gestern, ist aus Stuttgart angereist, war auch am Mittwoch schon zur Generalprobe in Hamburg. Für alle, denen der Name nicht sagt, Kurt Paulus ist der Schiedsrichterchef der ELF und mit dem haben wir uns dann auch nochmal kurz ausgetauscht und der erzählte halt auch, dass so ein Testspiel wie jetzt total wichtig sei, für die Spieler natürlich, aber auch für die Schiedsrichter, weil neue Regeln und so weiter und auch anderthalb, zwei Jahre nicht richtig gepfiffen. Er hätte jetzt ein Team zusammen, korrigiere mich Daniel, ich glaube von 49 Männern und Frauen aus, was hat er gesagt, 9 Ländern. Also da ist alles dabei. Der Großteil kommt aus Deutschland, aber auch viele Polen, Tschechen, Spanier und eins habe ich bestimmt noch vergessen, Daniel, vielleicht weißt du das. Also auch da sind die Hausaufgaben offenbar gemacht.
Amerikaner hast du vergessen. 3 Amerikaner sind dabei, 28 Deutsche und der Rest dann sozusagen verteilt über die meisten Länder. Tschechien hat uns, glaube ich, beide ein bisschen überrascht, weil es da kein Team gibt. Aber gut aufgeteilt.
Genau, und die Amerikaner, aber auch ganz wichtig, die kommen jetzt nicht eingeflogen, sondern das sind Amerikaner, die in Deutschland wohnen. Und von den Spielern, ich weiß nicht, da kannst du ja auch gleich nochmal was zu sagen, Daniel, da war halt auch alles dabei. Also da waren absolute Vollmaschinen dabei. Es war halt, wie gesagt, gestern recht warm in Hamburg, die sich dann so mit nacktem Oberkörper warm gemacht haben. Also das sah schon aus wie NFL, ehrlich gesagt. Und dann gab es aber auch Spieler, die schneller gepumpt haben. Ich glaube, es war der Center, der Sea Devils, der trägt an beiden Knien so eine Brace. Also das sah irgendwie also schon gefährlich aus. Also da war so alles dabei, von Top-Maschinen bis jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen was nachholen, was wir in den letzten 18 Monaten nicht sportlich treiben konnten. Oder, Daniel?
Genau, also genauso auch bei den Schiedsrichtern. Die haben am Ende auch ganz schön gepumpt. Für die ist das, glaube ich, echt herausfordernd, anderthalb Jahre lang mehr oder weniger durch Corona nicht pfeifen zu können, jetzt andere Regeln zu haben. Ich glaube, die Regel, die am kniffligsten ist, weil sie einfach so drin ist bei den Schiedsrichtern, ist dieses Down-by-Contact-Thema und den Unterschied sozusagen, dass man ohne Kontakt down gehen kann, das Spiel weiterläuft. Da hat Kurt Paulus gesagt, deren größte Herausforderung ist, dass da kein falscher Call kommt in den ersten Spielen. Jetzt gucken wir, Kutsche und ich zumindest, und ihr vielleicht jetzt auch, die zuhört, dann ganz genau hin, ob das passiert. Aber genau das ist, glaube ich, die Herausforderung, die sie haben. Man hat auch gesehen, so ein, zwei Schiedsrichter-Plays wurden dann nochmal abgeändert, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Man hat gesehen, dass die Coaches sehr auf die Schiedsrichter eingesprochen haben, ihre Regeln und Umsetzung auch haben wollten. Also ich glaube, die Schiedsrichtertum, es wirkte sehr, sehr professionell, sehr gut, sehr souverän, aber es ist eine Herausforderung und deshalb war Kurt Paulus auch vor Ort, um da wirklich mit denen noch zu arbeiten, zu gucken, was man machen kann, wie man noch besser werden kann und das sieht aber alles schon sehr, sehr gut aus.
So, wir haben Gäste auf der Bühne. Alex, du kennst sie wahrscheinlich am besten. Möchtest du übernehmen?
Ja, kann ich machen. Lass mich gucken. Ach, der Daddy. Der Daddy ist da. Daddy muss ich nicht groß vorstellen. Daddy gehört zur Footballerei. Servus.
Einen wunderschönen guten Abend euch allen zusammen. Ich habe das Scrimmage natürlich nicht gesehen, sondern nur in der Footballerei-Story gestern. Aber ich hatte da so ein paar Ausschnitte verfolgt von diesem Ü-Wagen-Test, den die ELF da vor ein paar Tagen gemacht hat. Da stimme ich Daniel zu, das sah recht professionell aus. Natürlich als kleine Einschränkung, glaube ich, muss man sich wirklich darauf einstellen, dass die Stadien nicht dem entsprechen, was so das deutsche NFL-Auge gewohnt ist natürlich und doch deutlich kleiner ist und durchaus mit der GFL zu vergleichen. Vielleicht kommen wir nachher noch zur GFL, ich gehe schwer davon aus. Die haben ja ihren ersten Spieltag gehabt am Wochenende. Und was ich bei der ELF eigentlich von Anfang an gesagt hatte, weil wir hatten ja vor ein paar Monaten im Clubhaus damals noch Volker Schenk zu Gast. Und da ging es dann auch um die sportliche Qualität. Auch mit Max damals wurde das besprochen, weil die beiden das ja auch gut vergleichen können aus früheren GFL und NFL Europe Zeiten. Und da meinte Volker auch, dass es eigentlich relativ egal ist, ob das jetzt, wie Kutsche sagt, GFL-Niveau ist oder ein bisschen drüber oder sogar ein bisschen drunter bei bestimmten Teams. Ich glaube, entscheidend für die Liga wird sein, dass Spiele eng bleiben. Und das hat man jetzt beispielsweise in der GFL gesehen, dass das teilweise nicht der Fall ist. Die hatten ja bei Sport 1 die Übertragung von Schwäbisch Hall gegen Ravensburg. Ravensburg als Aufsteiger hat nicht überraschend klar verloren. Aber ich glaube, das ist so die größte Gefahr, die dieser ELF droht, dass du Teams hast, die nicht ausgeglichen sind. Und dass du nach zwei Vierteln ein Team hast, das 48-0 vorne ist. Und das wäre das Schlimmste, was der Liga passieren kann, meines Erachtens.
Also du meinst genau das, was der GFL gerade passiert, darf der ELF nicht passieren, damit man Lust hat, weiter zuzugucken aus deiner Sicht.
Genau. Ja, also ich glaube, das ist so auch ein bisschen mein Problem bei College Football ab und zu. Das war auch, als ProSiebenMax in die Übertragung eingestiegen ist. Da hast du halt ein großes College gegen ein kleines College. Das Spiel wurde dann ausgewählt, weil das große College natürlich zieht. Allerdings, wenn es halt zur Halbzeit schon klarst entschieden ist, dann macht das Zuschauen weniger Spaß. Und ich sehe, wir haben Alex Weiß auf der Bühne, Alex Supertramp. Ich gehe schwer davon aus, dass das eine Hommage an Into the Wild ist, an den Film. Und er ist Linebacker von den Munich Cowboys und war letztes Jahr noch bei Frankfurt Universe. Soweit ich weiß, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt.
Nee, alles korrekt soweit.
Genau, und die Munich Cowboys haben eben jetzt am Samstag ihr erstes Heimspiel, leider noch ohne Zuschauer und damit auch ohne mich, mit 72-0 gegen Frankfurt gewonnen. Und das wäre das, was ich da angesprochen habe, was da zu befürchten ist. Und ich hoffe, dass das der ELF nicht passiert. Vielleicht kannst du, Alex, deinen Eindruck mal geben, A, zum Spiel und B, deine Einschätzung zur ELF.
Ja, also zum Spiel, jetzt ohne irgendwie das blöd klingen lassen zu wollen, aber wir haben uns darauf eingestellt, dass es nicht die gleiche Universe ist wie im letzten Jahr. Ich habe auch einige Kommentare auf Facebook und im Game-Chat gesehen oder wurde mir erzählt nachträglich, dass Leute ganz schockiert waren, wie das dann laufen kann. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass die Universe ja sozusagen vom letzten Jahr gesammelt mit Coaching mit 99% des Rosters zur Galaxy wurde und somit sich jetzt die Universe komplett neu aufstellen musste. Also mit Spielern aus dem Umland, aus Rüsselsheim, aus Homburg, Bad Homburg. Die meisten in dem Team haben wenig bis gar keine GFL-Erfahrung. Also die sind quasi der Underdog unter Ravensburg noch, weil das tatsächlich für die ein komplett neues Team noch ist. Die hatten auch nicht so viel Zeit. Da bin ich wirklich gespannt, wie die Saison für die verläuft. Ich glaube, das wird leider so aussehen wie gestern für die meiste Zeit. Nur dazu, dass viele sich eben gewundert haben. Für mich war es von vornherein klar, das ist deutlich einfacher wie letztes Jahr.
Spannend. Frage von mir nochmal in deine Richtung. Hättest du denn auch gerne, wenn es in München gewesen wäre oder Frankfurt, für die ELF gespielt? Gab es für dich diese Frage dazwischen, ob du dahin wechselst?
Das ist interessant, weil die Frage habe ich mir lange stellen müssen, weil ich ursprünglich aus Ingolstadt komme und Ingolstadt ja erst noch ein ELF-Team gemeldet hatte. Die Entscheidung wurde mir dann ja abgenommen, weil die ja dann letzten Endes nicht angetreten sind. Mich hat es schon gejuckt, muss ich sagen. Tatsächlich, also ich hätte schon Lust gehabt, irgendwie in der ELF zu spielen. Bin aber eigentlich auch so jetzt ganz froh, in der GFL geblieben zu sein, irgendwie, um es erstmal von außen beobachten zu können, wie es sich entwickelt. Wenn es dann in 2-3 Jahren wirklich durch die Decke geht oder auch schon in einem Jahr, also wer weiß, kann man sich immer noch überlegen, vielleicht gibt es ja ein Team in der Nähe, das dann da mitspielen möchte, dann kann man immer noch wechseln. Aber ja, es war verlockend, aber ich bin jetzt erstmal froh in der Rolle des Beobachters.
Vielleicht noch zu meiner zweiten Frage vorher, wie du die, ja, Entschuldigung.
Ach so.
Wie du die ELF einschätzt. Vielleicht das weiter zu spannen. Wie ist denn die Stimmung in dem GFL-Kader, also München, soweit ich das beurteilen kann? Ihr macht, glaube ich, ziemlich viel richtig. Ihr habt einen amerikanischen Quarterback, ihr habt einen amerikanischen Wide Receiver, Mechaia Quick, glaube ich, heißt der. Dann habt ihr Ryan Newell, einen amerikanischen Linebacker, der seit einigen Jahren in der GFL unterwegs ist. Und dann habt ihr, glaube ich, noch AJ Smith, ein amerikanischer Safety. Und das hat dann auch in so einem Spiel wie vorgestern den Unterschied wahrscheinlich gemacht. Aber wie schätzt ihr als Team, als Kader momentan eigentlich die ELF ein? Schimpft ihr die ganze Zeit auf die Liga oder sagt ihr, nee, das passt, weil Frankfurt wurde arg dezimiert durch die ELF. Stuttgart, gleiches Beispiel. Im Endeffekt sind die Stuttgart Scorpions zu Stuttgart Search geworden. Wie ist da die Stimmungslage im Moment?
Ja, also gemischt. Es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit schimpfen. Ich glaube, meine persönliche Meinung, ich kann jetzt natürlich nicht fürs Team sprechen, aber ich glaube, einige meiner Kollegen würden mir dazu stimmen, wenn wir hier wären. Bei der ELF ist es so, ich finde es schade, dass es so weit kommen musste, dass man die Football Deutschland so spaltet, sage ich mal, in zwei Lager. Aber definitiv musste irgendwas passieren, weil die Vermarktung von der GFL in den letzten Jahren einfach nicht ausreichend war. Und da drückt es halt natürlich die ELF rein und zwingt die GFL zum Handeln. Von daher finde ich es eigentlich ganz, ganz gut, wie es so gelaufen ist. Wie gesagt, ja, ist schade, dass jetzt die Teams aus Frankfurt so untergehen oder so untergegangen sind, jetzt erstmal am ersten Spieltag. Ich hoffe, die kommen noch irgendwie in Tritt. Stuttgart hoffe ich auch. Es ist halt ein bisschen schade, glaube ich, auch für die Zuschauer, wenn die halt dem Team gerne die Treue halten würden, aber dann halt mit so einer unterirdischen Leistung irgendwie sich zufrieden geben müssen. Deswegen, ja, ich finde es schade, dass es so kommen musste, aber bin jetzt da nicht irgendwie, ich sage jetzt nicht, dass sie den Football kaputt machen, es war auf jeden Fall notwendig, dass was passiert.
Was ich sagen wollte, Detti, Alex, cool, dass ihr dabei seid und bleibt mal auch auf der Bühne, weil über die GFL können wir ja später auch gerne noch sprechen. Ich würde gerne einmal thematisch dieses Testspiel gestern abschließen. Und ich glaube, Football hatte sich gemeldet und ist auch hier auf der Bühne und hat bestimmt vielleicht noch eine Frage zu diesem Scrimmage. Moin.
Moin, hört ihr mich?
Wir hören dich, ja.
Okay, Alex, erstmal noch ein kleines Gerücht für dich. München kriegt ja auch bald ein ELF-Team. Ich wollte nur mal fragen zu gestern, zu dem Scrimmage. Ging das über die volle Länge, also wie ein echtes...
Zwei Quarter haben sie nur gespielt. Also schon deutlich verkürzt, nur eine Halbzeit gespielt. Reichte aber, glaube ich, insgesamt auch, gab es viele Unterbrechungen, gab viele Zwischenthemen. Die haben davor eben wirklich ein paar Drills gemacht, hatten ein Warm-up, haben danach noch Barbecue gemacht zusammen, die beiden Teams. Und dann ging es zurück für Berlin.
Da waren wir dann nicht mehr dabei beim Barbecue. Aber was man ja so mitbekommen hat, ich glaube, du hattest auch noch mit jemandem geschrieben, Daniel, ne? Danach, also die Stimmung am Barbecue war dann halt wieder super. Also gekracht hat es wirklich nur auf dem Feld. Und ja, da interessiert uns auch eure Meinung, ob ihr das eher gut findet oder ob ihr es eher suspekt findet. Aber da war schon ordentlich Feuer drin. Also man hat gemerkt, das ist hier das erste und einzige Testspiel und wir haben nur diese eine Generalprobe. In zwei Wochen laufen wir im deutschen TV.
Also es war schon ein bisschen Rowdy-Tum. Ich hatte mit Max Parz nochmal ganz kurz sozusagen kurz vor Ende des Scrimmage gesprochen und der meinte nur, er wäre total unhappy mit dem Verhalten seiner Spieler teilweise, weil die eben schon sehr emotional waren, aggressiv waren, bei jedem irgendwie zu harten Tackling oder beim Angehen von Running Back, von Quarterback direkt reagiert haben. Also da war schon eine Aggressivität dabei, die glaube ich gut ist, die Spaß bringt, die dann während der Saison auch notwendig ist. Aber hat dann sozusagen alle, die nicht involviert waren, merkten diese Intensität und hat dann zwischen den Teams während des Spiels eben auch wirklich zu etwas Rudelbildung, würde man im Fußball sagen, geführt.
Auch ganz interessant, das war natürlich auch gestern Thema am Platz, die Meldung, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dass Berlin Thunder jetzt tatsächlich im Jahn-Sportpark spielt in der kommenden Saison, vielleicht sogar schon an deren ersten Spieltag. Das letzten Sonntag war Heiko von Klanja, der GM von Thunder, bei uns zu Gast und da hat er noch von zwei anderen Stadien erzählt, ein zwar in Lichterfelde und das andere bei Hertha, also da ist auch nochmal richtig Musik reingekommen konnte man halt auch lesen, dass neben Berlin Thunder im Jahn-Sportpark in Berlin, das drittgrößte Stadion meines Wissens, auch Viktoria Berlin spielt, ein Fußballverein, der gerade von der vierten in die dritte Liga aufgestiegen ist und auch den Karajcha-Brüdern gehört. Also deren beiden Teams oder anders, deren Fußballteam und eins ihrer Footballteams sozusagen aus ihrer neuen Liga sind jetzt die einzigen Sportclubs, die im Jahn-Sportpark spielen. Was macht das aus dir, Caro, als Berlinerin?
Als erstes muss ich sagen, weckt es Erinnerungen, weil genau da hat ja Berlin Thunder 1.0 angefangen und auch da bin ich zu Thunder gestoßen, das erste Jahr, als ich Praktikantin war. Und bringt sofort Erinnerungen wieder in den Kopf. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, in welchem Zustand der Jahn-Sportpark im Moment ist, weil da war er ja schon jetzt nicht in sensationellem Zustand.
Kann ich dir ganz kurz erzählen, Caro?
Wie gesagt, ich werde mir das ja wahrscheinlich dann angucken und danach kann ich euch noch genauer sagen, was es mit mir gemacht hat.
Also der war ja gesperrt, das hat Matthias Gindorf ja auch in einem unserer Talks hier erzählt, weil es halt Renovierungsarbeiten geben muss. Und die übernehmen jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, die Karajcha-Brüder, also die SEH Holding. Da geht es unter anderem um neues Flutlicht und das war dann letztlich wahrscheinlich auch der ausschlaggebende Punkt, dass sie den Zuschlag erhalten haben, den Jahn-Sportpark nutzen zu dürfen.
Ja, ich habe heute noch gehört, dass da aber jetzt am Wochenende gerade wohl eine Veranstaltung, eine Leichtathletik-Veranstaltung stattgefunden hat. Ich weiß nicht, unter welchen Bedingungen, hatte ein Bekannter gesagt. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber wie gesagt, das war auch damals schon, ja, jetzt nicht herausgeputzt, der Jahn-Sportpark. Aber ich fand, er war auch irgendwie ganz gemütlich. Und es war immer eine gute Stimmung, weil das Stadion natürlich deutlich kleiner war als das Olympiastadion. Ich glaube, der Hauptgrund, umzuziehen, war für Benny Thunder damals auch, dass die Hospitality-Möglichkeiten im Jahn-Sportpark dann aber doch begrenzt waren. Und da bietet das Olympiastadion natürlich ganz andere Möglichkeiten.
Genau, wir haben hier noch ein paar Kollegen, die dazugekommen sind. Stefan, bevor ich zu dir komme, einmal noch Mirko. Du bist auch öfter hier, hast dich gerade gemeldet. Das wirkte wie, als hättest du eine Frage nochmal zum Scrimmage. Stimmt das?
Ja, nicht direkt. Geht in Richtung TV-Übertragung.
Go for it, gerne.
Ja, okay. Habt ihr jetzt mittlerweile mal irgendwie noch mehr Informationen reinbekommen, wer das Ganze jetzt kommentiert im TV oder?
Wirklich spannende Frage. Wir haben wirklich danach gehakt bei unterschiedlichsten Kollegen, also bei den GMs, aber auch bei dem Verantwortlichen vor Ort. Also was ich jetzt gehört habe, das finde ich sehr, sehr beeindruckend, ist, dass alle Spiele kommentiert werden in Spanien von einer spanischen Produktionsgesellschaft vor Ort auf Spanisch. Ansonsten größtenteils Englisch. Das ProSieben-Spiel wird natürlich auf Deutsch produziert. Es kann auch sein, dass deutsche Spiele, also zwischen nur deutschen Teams, teilweise auf Deutsch im Game Pass angegeben werden. Also da gibt es auf jeden Fall alle Spiele, die kommentiert werden. Ich bin mir nicht sicher, ob alle der Spiele die 10-Yard-Linie haben. Das konnten wir nicht hundertprozentig verifizieren. Von der Produktion her ist es, glaube ich, ein Liga-Partner, also die auch dann wieder SEH-Produktionsgesellschaft direkt von der Liga aus, die produzieren wird. Die haben schon in jedem Spiel mehrere Kameras, also nicht eine Standardkamera, die sozusagen alles überträgt, wie man es teilweise von anderen Sportarten gewohnt ist. Ich glaube, dass das Niveau wird da gut sein, das ist gut zu gucken. Ich finde es sehr, sehr schön, dass sie alle kommentiert werden. Das gibt dann schon eine Qualität oder eine Mitnahme. Wer jetzt bei RAN direkt die kommentiert, das wissen wir noch nicht. Wir haben eingeladen Alex Rösner, den wir auch ganz am Anfang bei Clubhouse hier mal hatten, nächste Woche Montag im Footballerei-Talk. Da werden wir genau die Fragen dann eine Woche vorm Start stellen, damit wir auch wissen, wer bei RAN dann vor der Kamera und vor dem Mikro ist.
Ja, super, also abwarten und Tee trinken, ne?
Ich glaube, eine Woche müssen wir noch warten. Dann wissen wir.
Es soll, das habe ich gehört, am 15.06. noch eine Pressekonferenz von der Liga geben. Und da wird sicherlich auch noch mal einiges dann verkündet werden. Mirko, konnten wir deine Frage beantworten?
Jo, besten Dank.
Cool, danke, dass du mitgemacht hast. Danke dir, Stefan, auch, dass du wieder dabei bist. Ich stelle dich einmal kurz vor, weil ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Stefan hat damals die erste ELF-Facebook-Fanseite quasi initiiert und ist Admin dort. Und erzähl uns den aktuellen Stand, Stefan. Wie viele Leute, wie viele Mitglieder in dieser Gruppe gibt es da jetzt schon?
Ja, also der Mitgliederzuwachs ist jetzt so langsamerhand gestoppt. Mehr oder weniger. Also wir sind jetzt irgendwo auf dem Weg zur 15.000. Aber die ganz großen Zuwächse haben wir jetzt im Moment nicht mehr. Ich habe aber dieses Mal, weil du mir jedes Mal die gleiche Frage gestellt hattest, mal einfach in die Gruppe eine Umfrage reingestellt und gefragt, wie denn die Stimmung bei den Leuten in der Gruppe ist. Ist dann auch direkt angesprochen wurde, ob ich es und die Stimmung ist doch zumindest von denen, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, und das waren mehrere hundert, eigentlich durchweg positiv bis hin zu abwartend neutral. Es war nur ein ganz geringer Prozentsatz, die doch eher von vornherein negativ auf die Sache zugehen. Und das stimmt mich erstmal grundsätzlich sehr positiv. Und wenn ich das direkt dranhängen darf, weil ich finde das auch mit der Fernsehproduktion ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich mir das bisher auch nicht so richtig vorstellen konnte, dass das Niveau wirklich erreicht wird, was ein ProSieben Max oder RAN.de Zuschauer oder jemand, der halt Geld nochmal extra für bezahlt, sehen möchte. Und das, was man da an Bildern sehen konnte, an Equipment, an Material, was da aufgefahren wurde, wie ihr es schon beschrieben habt, hat mich doch positiv gestimmt, und eigentlich müssen sie es eigentlich nur besser machen wie das, was wir dieses Wochenende von der GFL gesehen haben, weil ich da ganz bewusst dieses Wochenende darauf geachtet habe, und bis auf die beiden Kommentatoren bei Sport1 fand ich es leider nicht wirklich prickelnd, neben den Spielergebnissen natürlich.
Vielleicht auch hier mal in die Runde gefragt, danke Stefan erstmal, Daddy, Daniel, Caro und wie er heißt, die gerade auf der Bühne sind. Deshalb ist mir jetzt ein paar Mal begegnet bei Twitter in den letzten Stunden, dass Leute da getwittert haben. Ich habe nach Statistiken gucken wollen bei den GFL-Spielen, aber ich finde nichts. Und das zeigt ja irgendwie auch die Nicht-Professionalisierung der GFL. Also kann das einer von euch bestätigen, dass es sehr schwierig ist, Spielstatistiken von den Spielen zu finden?
Also bestätigen über die letzten Jahre nicht wirklich, weil ich mir nicht von allen Teams die Homepages angesehen habe. Aber das Problem hatte ich bei der GFL eigentlich gefühlt immer schon, dass zum einen so eine zentrale Präsentation fehlt. Und es gab natürlich eine GFL-Homepage, auch die letzten Jahre schon. Aber die sah jetzt nicht so wirklich prickelnd aus. Und da bin ich sehr gespannt, jetzt wieder, um zur ELF kurz zu kommen, wie das dann aufbereitet wird. Es sieht mittlerweile echt ganz gut aus, die Website, auch optisch. Und ich glaube, das ist fast, also das wird für mich für eine große Professionalisierung sprechen, dass man Stats vielleicht nicht in-game und real-life hat, aber dass das doch sehr zeitnah danach zu sehen ist. Ja, also es war ja auch, glaube ich, damals die AAF oder die XFL, eins von beiden, da hattest du keine Chance, irgendwelche Statistiken zu finden, weil es gab ein paar Verrückte, die da sogar Fantasy-Ligen draus gemacht haben und das war eine absolute Katastrophe, weil du einfach nirgends gesehen hast, wer welche Leistung in Zahlen erbracht hat. Und das hoffe ich sehr, dass das bei der ELF passiert, bei der GFL gehe ich schwer davon aus, dass es sehr viel Ehrenamt natürlich dahinter steckt und die Leute das halt dann am Samstag oder Sonntagabend einfach nicht auf die Reihe kriegen, was ja verständlich ist und das dann halt mit Verzögerung.
Aber Detti, genau, also ich finde es eben nicht verständlich. Es soll die deutsche Bundesliga sein, das ist sie seit, keine Ahnung, 10 Jahren. Ich habe mir die Seiten angeguckt, wir haben gestern darüber geredet, ich wollte am Samstag wissen, Mo Böhringer, was hat er eigentlich geleistet? Ist er irgendwie der Comebacker am Freitagabend gespielt? Hat er überhaupt irgendwas gefangen? Ich hatte dann irgendwo mal aufgeschnappt auf Twitter, dass er in der ersten Halbzeit bei jemandem, der das Live-Spiel gesehen hat, wo die Kommentatoren dann was gesagt haben auf Sport1, dass er noch keinen einzigen Catch hatte. Da dachte ich, naja, gut, gucke ich mal, wie es am Ende ausgegangen ist. Ich kriege aktuell bisher nur auf der GFL-Seite das Ergebnis des Freitagsspiels. Dann gibt es eine extra Seite, die stats.gfl.info heißt. Und sorry, aber da ist alles noch genullt. Wir sind jetzt bei Sonntagabend. Am Mittwoch interessieren mich die Stats auch nicht mehr. Also ich glaube, dass es am Ende genau solche Details super wichtig sind. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass die ELF da auch etwas nachlässig ist und sich dann eben sozusagen auf die TV-Produktion konzentriert, alles andere so ein bisschen vernachlässigt. Wenn ich jetzt sehe, was sie machen, wie sie sich drum kümmern, und vielleicht auch nochmal ein ganz, aus meiner Sicht, alle Zweifel, die wir hatten, aber dann Lob in Richtung Commissioner und Kareitscher und Co., die scheinen sich sehr auf die Details zu konzentrieren und genau solche Sachen richtig zu machen. Ich find's cool, dann Interface zu haben im TV, was Richtung Fox Sports aussieht, was dann schon irgendwie zeigt, wo sie hinwollen und was sie machen wollen. Dass nicht alles hundertprozentig von Anfang an sein wird, aber das ist eben so ein Anspruch und Wirklichkeit der GFL und am Ende hat die GFL selber Schuld, dass es jetzt die ELF gibt.
Wenn ich sage verständlich, dann hätte ich vielleicht besser nachvollziehbar oder konsequent sagen sollen, weil ich glaube, das kann vielleicht Alex bestätigen. Ich glaube, so wie die GFL-Teams aufgestellt sind, hast du halt, ob das jetzt Leute sind, die sich um die Getränke kümmern oder um die Zuschauer kümmern und die Stadionmagazine verkaufen, bis hin zu Leuten, die dann solche Websites und Statistiken machen, das ist halt alles ehrenamtlich. Gehe ich schwer davon aus, weil einfach keine Kohle da ist und die letzten Jahre keine Kohle da war und offensichtlich im Vergleich zur ELF auch weiterhin keine da ist, sonst würden ja nicht fast 100% der Spieler der Universe jetzt bei der Galaxy spielen. Also am Ende ist es immer eine Geldfrage und das ist eine Kleinigkeit, die für mich aber auch sehr wichtig ist, da gebe ich dir vollkommen recht.
Genau, der Alex, du bist, glaube ich, wieder oben und kannst auch wieder sprechen. Ja. Gerne auch mal deine Einschätzung. Also ich merke schon, dir kommen so ein paar Sprechwünsche rein, ich nehme euch gerne mit hoch. Also ich finde es spannend zu hören, wie ihr das seht.
Ja, sorry, mein Internet war gerade weg, deswegen musste ich wieder hoch. Ich habe jetzt auch nicht alles mitbekommen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, bildet das Ganze, was ihr sagt, schon die Realität ganz gut ab. Wir haben halt ein Riesenproblem, die Leute zu finden, die es überhaupt machen. Also da geht es schon darum, die Statistiken während des Spiels aufzuschreiben. Und das passiert tatsächlich, glaube ich, noch von Stift und Papier. Und das Ganze muss dann auch dementsprechend danach digitalisiert werden. Und das ist halt alles aktuell von den Vereinen getragen. Da müsste man auch sagen, ist es wirklich die Aufgabe der Vereine, da jemanden zu finden, der das umsonst macht, am Sonntagabend noch alles einzutragen? Oder muss da wirklich die Liga halt sagen, okay, wir geben euch ein Kontingent oder wir schicken jemanden vorbei oder jemand macht das live anhand des TV-Bildes? Das ist halt eine schwierige Sache von der Organisation her. wer da jetzt in der Verantwortung ist, das Ganze zu professionalisieren, weil die GFL schiebt so ein bisschen den schwarzen Peter an die Teams, habe ich das Gefühl, weil ja auch die restliche Produktion vor Ort eigentlich meist von den Teams abgewickelt wird, größtenteils, und auch so die Content-Produktion ja alles von den Teams selbst kommt. Die GFL selber ist da bisher wenig aktiv geworden. Also das finde ich ein bisschen schwierig.
Dank dir. Wir haben noch einen weiteren Zuhörer, der zum Sprecher geworden ist. Daniel, stell dich noch ganz kurz einmal in anderthalb Sätzen vor und dann gerne deine Frage oder Meinung.
Ja, hallo. Also footballtechnisch hauptsächlich mit den Cleveland Browns unterwegs, was die NFL betrifft. Mache dazu auch einen kleinen Fan-Podcast mit ein paar anderen. Ja, und sonst auch seit vielen Jahren GFL-Kind durch die Kiel Baltic Hurricanes hier vor Ort in Kiel. Und genau, also ich hatte mich jetzt vor dem letzten Wortbeitrag gemeldet, aber das würde ich letztendlich auch nochmal sagen. Also das Problem ist wirklich, dass die Teams da alleine gelassen werden, dass irgendwie jedes Team, gerade Statistiken, was ja, das kennen wir alle, Football ist irgendwie ein Statistiksport, das ist eigentlich so auch das Interessanteste. Das wurde halt nie irgendwie zentral geregelt. Und da vielleicht auch nochmal der Sprung zur ELF, also weil habt ihr da zum Beispiel Infos, ob das und wie vor allem das anders organisiert wird? Weil, also wenn man sowas wirklich in Echtzeitformat haben möchte, dann macht es ja eigentlich Sinn, da wirklich irgendwie eine Firma für zu engagieren, die sich um diese ganzen Statistiken kümmert, wie das ja eigentlich alle großen Sportligen machen. Weil soweit ich das nämlich mal mitbekommen habe, werden auch Ehrenamtliche nämlich von den Teams dafür gesucht, was ja aber nicht zwangsläufig heißen muss, dass nicht da vielleicht ja irgendeine externe Firma oder irgendeine andere Organisation dahinter steckt.
Ich glaube, eine Frage, die wir, Kutsche, wie siehst du das, sehr gut mitnehmen können morgen und den Commissioner mal fragen können in der Live-Sendung.
Ja, definitiv. Darüber weiß ich auch wirklich nichts. Aber man darf halt auch immer nicht vergessen, also dass Shelko Kareitscher war ja früher der ProSieben-Chef. Also es ist jetzt auch nicht irgendjemand, der sich jetzt in den Kopf gesetzt hat, mit Patrick Isume eine neue Liga zu eröffnen, sondern der hat schon vor allem TV-Erfahrung und der hat auch viel Sporterfahrung, hat auch ja beim DSF einiges aufgebaut davor. Also ich behaupte einfach, dass der sowas Essentielles wie gut aufbereitete Statistiken und auch rund um Statistiken immer wieder so Snippets raushauen und so weiter, dass er das definitiv auf dem Zettel hat. Aber da hat Daniel recht, da haben wir bisher nicht nachgefragt, aber das können wir morgen sehr gut machen in der Sendung, in der Live-Sendung. Seid ihr noch da?
Ja, wir sind noch da.
Okay. Ganz kurz, weil wir von Stats sprechen, wenn ihr da interessiert seid für die GFL, ich habe gerade schon nachgeschaut zufällig, also optisch natürlich eine absolute Katastrophe, aber es gibt sie, die Website stats.gfl.info, leider auch noch nichts eingetragen von diesem Wochenende, aber in der Regel findet man da dann schon meistens gegen Montag, Dienstag dann die Stats und da auch recht detailliert. Also da tut sich schon was, nur halt eben noch bei weitem nicht genug.
Ich würde den Ball, danke Alex, ich würde den Ball noch einmal zu dir gern zurückspielen wollen, Daniel, weil du bist ja also wirklich schon langwöchiger Teilnehmer dieses ELF-Talks und bist ja auch schon im Clubhaus und so dabei gewesen. Also du hast diesen Prozess, den wir alle jetzt ja durchlaufen haben, in den letzten Wochen ja auch mitgemacht und erzählst halt, du kommst aus der NFL und bist aber in der GFL auch verwurzelt. Also so über die letzten Wochen hinweg, wie hat sich denn dein Gefühl jetzt entwickelt Richtung ELF? Wirst du mal aus dem Norden nach Hamburg fahren? Also willst du ein Spiel live sehen oder was denkst du jetzt im Moment darüber?
Also ich hatte zwischenzeitlich ja mal so eine Phase, wo ich so dachte, das war glaube ich so im März rum, als das auch mit diesen ganzen neuen Teams passierte, wo ich so dachte, um Gottes Willen, sagt das für 2021 ab und macht lieber das Ganze in 2022. Mittlerweile, ja, also Vorfreude, ich würde es vielleicht eher mit einer gewissen Gespanntheit jetzt irgendwie beschreiben. Also ich bin jetzt einfach gespannt, wie so die ersten Wochen werden, wie so die Saison verläuft, weil jetzt ist man sich ja definitiv sicher, also spielen werden sie. Ja, also was mich eher wieder so ein bisschen traurig gemacht hat sogar, war jetzt gerade dieser erste GFL-Spieltag, weil natürlich so ein bisschen das eingetreten ist, es wurde vorhin ja auch schon erwähnt, was ja viele befürchtet haben, nämlich, dass genau natürlich die Teams, die am meisten unter dieser neuen Liga gelitten haben, nämlich Frankfurt und Stuttgart, in der GFL ja wirklich ja vom Start her schon die Anzeichen gezeigt haben, dass mit diesen Teams wahrscheinlich sportlich, zumindest in der ersten deutschen Liga, eigentlich nicht viel zu machen sein wird. Und dass wahrscheinlich auch diese beiden Teams dann irgendwie den Abstieg unter sich ausmachen. Weil sonst, gut, dass man in Schwäbisch Hall als Aufsteiger hoch verliert, das kann einfach passieren, aber das ist ja kein neues Phänomen in dieser Liga. In Kiel gab es auch eine große Niederlage, aber da kann man sogar nur sagen, gut, okay, die haben das in den letzten Jahren einfach ganz alleine hinbekommen, dass sich das so entwickelt hat. Aber das war nochmal so ein kleiner Wermutstropfen an diesem Wochenende, fand ich, weil ja damit natürlich sich so eine negative Vorhersage einfach nochmal bestätigt hat, ohne da jetzt natürlich irgendwie jemand nochmal Schuld irgendwie für zusprechen zu wollen. Aber das wurde ja auch gerade gesagt, natürlich am meisten traurig macht es einen natürlich vor allem auch für die Fans, die ja irgendwie an diesen Teams hängen, die da vielleicht auch ehrenamtlich irgendwie ihre Zeit reinstecken.
Warst du denn im Stadion gestern?
Nee, leider nicht. Das lag aber einfach daran, dass die Baltic Hurricanes noch keine Zuschauer reinlassen durften, was ja ein bisschen fragwürdig ist, weil der THW Kiel darf es jetzt wieder, Holstein Kiel ja auch, aber bei den Canes war es leider nicht möglich.
Spannend, auf jeden Fall. Ich habe noch zwei Leute, die wir sozusagen neu bzw. wieder hoch haben. Matthias, zu dir kommen wir gleich. Football, du wolltest, glaube ich, noch einmal eine Frage stellen, beziehungsweise was dazu sagen.
Ich weiß ja, dass die ganzen Teams Stats-Mitarbeiter haben in der European League of Football und da wird man hundertprozentig zeitnah, ich weiß nicht, ob es live ist, aber man wird zeitnah sehen, wie viel Yard ein Spieler geworfen hat. Also es werden nicht die Stats sein, wie wir sie aus der NFL kennen, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Infos zeitnah geben. Das weiß ich ganz genau. Und zu Pokalsieger wollte ich nur mal sagen, es waren klar, die beiden Teams, die haben jetzt hoch verloren, aber es waren ja von 5 Ergebnissen, die ich gesehen habe, 4 Spiele recht uninteressant. Also das kann man ja nicht alles auf die European League of Football beziehen. Es war, und die Crocodiles haben auch Spieler verloren und haben trotzdem einigermaßen gut oder gut gegen die Monarchs gespielt. Also ich weiß nicht, ob das, ja klar, Universe ist weg, aber ich würde das jetzt trotzdem, man hätte trotzdem irgendwas aufbauen können wieder in der Zeit.
Danke dir für die Richtung. Ich glaube, das ist wirklich spannend, wenn alle Mitarbeiter dann was haben, wenn wir teilweise vielleicht sogar schon im Live-Spielen Informationen bekommen, klingt das wirklich spannend. Matthias Gindorf war die letzten Wochen schon dabei, ist RBB-Journalist, beschäftigt sich, glaube auch persönlich mit Interesse, aber auch aus beruflichen Berichterstattung mit der ELF. Wie ist deine Meinung aktuell? Wie ist dein Gefühl zur ELF knapp 13 Tage vorm Start?
Ja, erstmal hallo in die Runde. Ich bin ja doch noch hier reingeraten. Eigentlich hatte ich gar keine Zeit gehabt heute. Ja, ich muss sagen, so jetzt knapp 2 Wochen vorher bin ich doch schon ziemlich gespannt, was denn da tatsächlich auf dem Platz passiert. Ich weiß jetzt nicht, was ihr die letzten Minuten schon besprochen habt. Es gibt ja hier in Berlin eine neue Stadionsituation. Habt ihr darüber gesprochen schon?
Natürlich. Aber
haben wir schon, Matthias, aber erzähl gern Details, weil wir haben es halt nur aus den Medien erfahren und du hast ja quasi geschrieben. Also erzähl uns das gern aus erster Hand nochmal.
Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht. Also mit Berliner Politik habe ich ja nun doch schon die letzten 15 Jahre zu tun gehabt und auch das Thema Jahn-Sportpark ist ja doch ein etwas Größeres hier und dass denn diese Sanierung vor, weiß ich gar nicht genau, einem Jahr oder 2 Jahren dann plötzlich ausgefallen ist und es dann hieß, ja gut, jetzt machen wir erstmal nichts und das Stadion steht da. Das habe ich abgestempelt mit, okay, so geht halt Berliner Politik, dann steht das Ding da und verrottet vor sich hin. Und dass jetzt am Freitag plötzlich dann doch der Innensenator ist es ja, der auch für Sport zuständig ist, dann das okay gegeben hat, dass das Stadion ertüchtigt werden kann, wie das heutzutage immer genannt wird, und dass dann dort die Teams einziehen können. Also Viktoria natürlich hauptsächlich, weil die ja nicht im Olympiastadion wahrscheinlich annähernd die Tribüne voll bekommen hätten und dann dadurch auch Thunder mitgenommen wird. Das hat mich ziemlich überrascht, aber ich finde das wirklich eine gute Entscheidung, weil die beiden Stadien, über die wir letzte Woche noch geschrieben haben, also das Stadion Lichterfelde, was ja nun am Ende der Welt ist, und der Amateursportplatz auf dem Hertha-Gelände ist ja auch nicht gerade das, wo viele Leute, wenn sie denn hin dürfen, hinpilgern würden. Deswegen ist das Stadion, was ja nun mitten in Prenzlauer Berg liegt, und ich komme witzigerweise gerade von dort, weil meine Freundin jetzt 200 Meter entfernt wohnt, was natürlich ganz nebenbei ganz praktisch ist für weitere Heimspiele dort. Und da ist natürlich so an solchen Tagen wie jetzt mächtig Betrieb. Und ich denke auch, Football zieht auch die Menschen an, die jetzt in Prenzlauer Berg zu Hause sind. Also so gesehen passt das da wirklich ganz gut rein. Ich bin mal gespannt, wie es dann letztendlich aussieht, weil die Haupttribüne, die man vielleicht noch kennt, ja nicht benutzt werden darf. Und nur die, ja, doch in die Jahre gekommenen alten Tribünen. Bin gespannt, was daraus wird. Aber ich finde es eine gute Entscheidung. Und das Ganze schiebt, glaube ich, noch ein bisschen den Prozess Tande an, finde ich und hoffe ich.
Was war denn der Deal dann letztlich, Matthias, dass die SEH Holding den Zuschlag bekommen hat?
So wie ich das verstanden habe, müssen die oder sind die finanziell daran beteiligt, dass das Stadion hergerichtet werden kann, dass dort Sportveranstaltungen drin stattfinden dürfen. Es war ja schon im Gespräch, hat ja auch der Heiko von Glahn gesagt, dass dort trainiert werden soll, dass Van der an dem Stadion trainiert werden darf, weil das war bis vor einer Woche noch der Kompromiss, Sportveranstaltung nein, aber Training okay. Und jetzt hat diese Holding gesagt, okay, jetzt stecken wir da Geld mit rein. Wie viel, weiß ich jetzt nicht. Aber die sorgen dafür, dass in diesem Stadion dann, wenn, wie viele Zuschauer auch mal rein dürfen, auch rein können. Und das, ich glaube, der springende Punkt an der Sanierung war, glaube ich, die Barrierefreiheit. Das hat dieses Stadion noch nicht gehabt, weil das ja nun lange Zeit auch in der DDR stand und auch nicht so viel drinne gemacht wurde. Bin mal gespannt, wie schnell das geht. Und das erste Heimspiel ist ja dann doch schon am ersten Spieltag. Mal sehen.
Ja, klingt wirklich sehr spannend. Wir haben noch eine Wortmeldung von meinenfl.de.
Ja. Ja, hallo. Passend jetzt dazu hätte ich eine Anschlussfrage an Matthias. Der German Bowl fand ja auch im Jahn-Sportpark statt bis 2018. Wenn ich jetzt nicht mit Corona durcheinander komme. Da war ich auch zweimal. Stadion, ja, ist ganz nett. Haupttribüne war aber so der einzige Bereich, wo es auch diese, in Anführungszeichen, Hospitality-Funktion gab. Muss man jetzt dann Bierzelt dann aufbauen oder weißt du, wie das geplant ist?
Erstmal hallo Carsten. Ich bin nicht sicher. Also ich gehe mal stark davon aus, dass alles provisorisch aufgebaut wird, weil die Entscheidung, ob jetzt Fans ins Stadion dürfen oder nicht, das steht ja immer noch aus. Aber ich kann mir gut vorstellen, das ist auch ein ziemlich großer Parkplatz davor, der natürlich nicht als Parkplatz genutzt wird. Das ist jetzt, wenn in der Max-Schmeling-Halle, die ja direkt nebenan ist, Events sind, dann stehen denn da die VIP-Autos oder die Busse von den Gegnern der jeweiligen Mannschaft. Auf dem Platz kann sicherlich einiges aufgebaut werden, auch wenn es jetzt in Richtung Power Party 2.0, nennen wir es mal, geht. Aber wie es denn auch in der dritten Liga mit Viktoria passiert, das würde ich auch gerne wissen, weil da ist ja auch, glaube ich, soweit ich weiß, ein bisschen was vorgeschrieben, dass ein paar VIP-Plätze da sein müssen, selbst in der dritten Liga. Da muss man sich noch ranhalten. 2 Wochen, das ist für Berlin so gut wie gar nichts.
Wobei es gibt ja auch immer noch Ausnahmegenehmigungen. Also dass vielleicht dann als VIP-Räume eben auch das von dir angesprochene Zelt im Fußball dienen kann. Gerade wenn man umbaut und so, da gibt es jedenfalls von der DFL sogar auch für erste und zweite Liga Ausnahmegenehmigung.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das denn so gemacht wird. Das habe ich selbst bei Union Berlin mal mitgemacht vor ein paar Jahren, als es noch Zweitliga-Fußball dort gab, dass dann auch einfach ein Zelt draußen stand und das wurde dann auch angenommen. Also ja, aber unterm Strich sage ich, das ist wirklich eine gute Entscheidung, dort jetzt zu spielen, anstatt da, wo eigentlich auch keine Laufkundschaft vorbeikommt, die nicht sagt, oh, was ist denn da los? Oder die da irgendwie in der Nähe ist, weil in Lichterfelde ist nichts, wo man sich touristisch aufhält und das Olympiagelände ist auch nicht unbedingt das, wo man sich längere Zeit aufhält.
Ich finde es auch gut fürs Stadion. Also irgendwie war der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin zwar immer jetzt nicht ganz weit vorne, aber er würde doch für die eine oder andere Veranstaltung genutzt und wenn er dadurch ein bisschen auf Vordermann gebracht wird, glaube ich, tut das der Stadt auch ganz gut.
Aber vielleicht Stichwort Powerparty nochmal, Caro. Ich weiß, das wissen alle, ich sage es trotzdem nochmal. Du hast ja bei Thunder 1.0 gearbeitet und ihr habt ja im Jahn-Sportpark auch angefangen. Eben, ich habe eure Powerpartys damals auch besucht. Da habt ihr ja wirklich das Maximale wirklich abgespielt, ne? Und alles aufgebaut.
Ja, also im Jahn-Sportpark da haben wir, glaube ich, hinten noch die Kunstrasenfelder genutzt, wenn ich mich jetzt dann ganz dunkel dran erinnere. Es war vorne am Eingang war ein bisschen aufgebaut und dann waren hinten noch Kunstrasenfußballplätze. Und da hat sie stattgefunden. Und das hat dann aber auch ganz gut gereicht, wobei im Olympiastadion war es dann vielleicht noch ein Ticken größer oder auch ein Ticken weitläufiger. Aber da konnte man schon ganz ordentlich das Ganze stattfinden lassen. Und der Parkplatz, den Matthias angesprochen hat, den haben wir an Spieltagen damals wirklich als Parkplatz genutzt. Aber da könnten sozusagen Zelte stehen und dann wäre immer noch, ich weiß nicht, wie der Deal mit diesen Fußballplätzen dahinter ist, mit diesen Kunstrasenplätzen, ob die auch dazu gehören oder ob sie da mit der Stadt auch einen Deal gemacht haben. Aber da hat man viel Auslauf noch für die Powerparty. Wobei ich nicht weiß, ob sie so groß wird, um diese Fläche zu bespielen. Und ich glaube, da hatte der GM von Thunder ja auch gesagt, dass das noch nicht so ganz groß werden sollte.
Über die Leipzig Kings könnten wir auch nochmal sprechen, Matthias, weil in 2 Wochen erstes Heimspiel von Thunder gegen die Leipzig Kings. Ihr wisst, wir sind immer hinterher, euch auch jemanden von den Leipzig Kings zu besorgen. Aber es ist nicht so einfach. Wir haben jetzt immerhin den Namen des GMs. Das wissen wir jetzt, da kann Daniel gleich was zu sagen. Aber da sind wir immer noch nicht weiter. Also ich bin sehr gespannt auf die Leipzig Kings vor allem in 2 Wochen, weil das wird ja wirklich so ein völlig unbekanntes Team.
Genau. Kommst du denn her, das dein Team zu sehen?
Nee, ich gucke mir aber die Sea Devils an. Ich glaube, das ist am selben Tag, oder? Die spielen beide am 20.
Ja, genau.
Ja, nee, dann schaffe ich es nicht. Aber ich habe mir vorgenommen, ein Spiel der Leipzig Kings möchte ich mir gerne angucken, wenn man denn mal wieder groundhoppen darf und ins Stadion darf. Aber habe ich schon noch vor, im Laufe des Sommers einmal mir die Leipzig Kings anzugucken. Aber Daniel, kannst du was zum GM der Kings sagen?
Ich kann da wirklich fast gar nichts zu sagen, ehrlicherweise. Ich würde den Namen auch noch nicht öffentlich nennen, weil wir da keine Erlaubnis haben. Wir haben eben über andere Quellen, über andere GMs erfahren, wer es ist. Wir haben sonst relativ wenig Informationen bisher über ihn bekommen. Hatten ja so ein bisschen nach letzte Woche die Info bekommen, dass die Leipzig Kings ein bisschen auch co-organisiert, gemanagt, supported werden aus Frankfurt. Dass da relativ viel passiert. Also ich glaube, das ist das Team, was ja den härtesten Kaltstart gemacht hat, am meisten arbeiten musste, dafür irgendwie wirklich spannende Spieler. Ich meine, Omi, der japanische Wide Receiver, für den holst du dir dein erstes Trikot, habe ich am gestrigen Tag erfahren. Gleichzeitig mit Birdsong ein Quarterback, der MVP in der X-League war. Also wirklich spektakuläre Offense. Keine Ahnung, wie weit die Defense dann vorbereitet ist. Ich glaube, sportlich wird das wirklich spannend. Und da mehr Informationen zu bekommen, wenn hier jemand dabei ist, meldet euch gerne, wenn ihr mehr über Leipzig wisst, wie jede Woche. Ich habe aber 2 andere News noch, Kutsche, wenn ich weitergehen darf.
Darfst du? Du warst einmal kurz im Funkloch und hast irgendwas mit dem Trikot von Omi erzählt.
Achso, ich habe gestern verstanden, dass du dein erstes Sporttrikot, das du überhaupt hast, von Omi, dem Wide Receiver der Kings, dir kaufen möchtest. So hatte ich es zumindest verstanden gestern.
Ja, war nicht ganz ernst gemeint, aber wer standesgemäß eigentlich? Das allererste Trikot, das ich besitze, ist dann Yoshiyuki Omi von den Leipzig Kings.
Der Yoshihito.
Entschuldigung. Okay.
Und ich finde, der sollte ganz oben auf der Agenda stehen, dass wir mit diesen Menschen noch sprechen, bevor es die ELF nicht mehr gibt.
Auf Japanisch, genau.
Vielleicht könnte ich ihr Dolmetscher besorgen. In Bielefeld haben wir ja auch Japaner.
Ja, das wäre cool.
Genau, einmal würde ich aber 2 News nochmal mit unterbringen unter die Leute. Was ich ganz spannend fand, was ich entdeckt habe auf der ELF-Seite in den letzten Tagen, war, es gibt eben nicht nur den Game Pass für 100 Euro für alle Spiele, sondern es gibt jetzt auch Team-Game Pässe. Also du kannst dir für Leipzig Kings für dann nur 40 Euro einen Game Pass nehmen, um alle Spiele deines Lieblingsteams zu sehen. Das finde ich erstmal ein Angebot, was ich sehr fair finde für Fans. Ich glaube, 40 Euro ist einfach eine andere Sache, als 100 Euro auszugeben für alles zusammen, finde ich eigentlich, also wenn es da Kritik gab in Richtung Preis, eine sehr, sehr gute Reaktion der Liga, da was anzubieten, was dann eben die Fans aus den jeweiligen Städten dann befriedigt. Gibt es da Meinung zu oder alles gleichgültig und wie seht ihr das?
Nee, finde ich gut. Finde ich eine gute Info, weil 100 Euro ist doch dann, okay. Also hätte ich vielleicht nicht jedenfalls so direkt aus der Tasche geschüttelt, weil man ja auch nicht so ganz weiß, was man für ein Produkt dafür bekommt. Ich hätte dann vielleicht mal angefangen mit einem Spieltag oder einem Spiel oder so, mir das Ganze mal anzuschauen. Und wenn, ich sag mal, 1-2 Mal das gebucht ist, vielleicht sagt man dann, man nimmt noch den Team Pass. Vielleicht reduziert er sich ja auch noch 1-2 Wochen und dann mal schauen. Finde ich auf jeden Fall gut, weil 100 Euro, muss ich ehrlich sagen, hätte ich dann auch nicht dafür ausgegeben, für etwas, wo ich nicht weiß, was ich mir davon erwarten kann.
Carsten, du hattest dich ja unmuted, du wolltest was sagen.
Ja, ich meine, dieses Teamangebot wäre aber gleich in der ersten Promo für diesen Game Pass auch dabei gewesen. Also es ist zwar nur über diese 100 Euro immer gesprochen und das kritisiert worden, was man sicher auch konnte, aber ich glaube, diese Option mit 40 Euro für ein Team war, glaube ich, bereits vor Anfang an auch in der Übersicht mit drin.
Dann habe ich es einfach nur entdeckt. Danke für die Info. Ich habe auf der Webseite es ja lange Zeit überhaupt nicht gefunden, aber man kriegt es jetzt auf der offiziellen Seite, kann man eben, wenn man weiter runter scrollt, versteckt unter dem großen Angebot dann die einzelnen Teamangebote bekommen. Also dann vielleicht einfach nur der Hinweis für Leute, die es bisher wie ich nicht gesehen haben.
Bevor du deine zweite News raushaust, vielleicht noch einmal der Aufruf an euch. Es ist jetzt schon wieder 8:10, aber so eine Viertelstunde machen wir bestimmt noch. Wenn ihr eine Meinung habt, eine Frage, was auch immer, nutzt eure Chance, unten links Sprechwunsch drücken, dann holen wir euch hier auch mit drauf. Ich finde übrigens, danke an alle, die heute dabei sind, das ist wieder eine überragende Runde. Twitter Spaces, so das ist ideal hier, finde ich. Mir macht's viel Spaß und cool, dass ihr auch alle dabei seid. So, Daniel, du.
Ja, wir hatten eigentlich gedacht, heute ohne Gast eine kleine kürzere Sendung zu machen. Irgendwie kommen wir trotzdem alle ins Reden und sind schon wieder bei der Tatortzeit, mehr oder weniger. Knapp drüber kommen, glaube ich, werden wir etwa hinkommen. Also kommen langsam zum Ende. Was ich aber noch ganz spannend fand, und da bin ich auch auf Matthias und Kutsche, vielleicht auch Detti, auf deine Meinung gespannt. Es wurden eben letzte Woche zum ersten Mal die Sponsoren bekannt gegeben. Ich glaube, es sind 3 Sponsoren der Liga bekannt gegeben worden. Chio als Hauptsponsor. Auch sehr prominent schon integriert, zum Beispiel in die Serie von Kasim Idebali, die gestartet ist, da überall mit vorkommt. Deshalb glaube ich auch der Zeitpunkt der Bekanntgabe. Es gibt noch einen Energy Drink, der bekannt gegeben worden ist, und die Biermarke Bitburger wird, so wie ich es verstanden habe, in allen Stadien ausgeschenkt. Also da auch einen exklusiven Partner, keine lokalen Partner. Was dabei wirklich, wirklich interessant war, weil bisher wussten wir immer nur, die Spieler haben Einjahresverträge. Chio wurde für 3 Jahre gesigned. Das heißt, die Liga plant damit ja offiziell, wenn der Sponsorenvertrag so weit läuft, dann, und das haben wir mit dem Stadion, glaube ich, jetzt auch nochmal bestätigt bekommen, Matthias, ich glaube, es war auch ein 3-Jahres-Vertrag, den es da auf jeden Fall erstmal gab. Die Liga plant aktuell für 3 Jahre ihr Bestehen, wird dann natürlich längerfristig da sein wollen, aber es ist eben nicht nur eine Saison, sondern sie planen länger. Das fand ich eigentlich sehr spannend, weil dieses auf ein Jahr gekürzte Spielerverträge waren dann schon ein Zeichen dafür, dass man wirklich so eine Art Probesaison macht. So wirkt es auf jeden Fall erstmal 3 Jahre, kann man garantiert mit der ELF rechnen.
Wobei ich immer bei den Spielerverträgen mit dem einen Jahr auch immer das Gefühl hatte, dass die auf ein Jahr begrenzt sind, weil vielleicht manche noch nicht genau wussten, will ich da mitmachen und will ich da nicht mitmachen. Und ich gucke mir das erstmal ein Jahr lang an. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, je nachdem, wie das Jahr läuft, dass da dann auch nochmal Tabula Rasa bei den Spielern kommt, wenn, sagen wir mal, von anderen GFL-Teams, gerade vielleicht in Berlin, gute Spieler dann sagen, ach, ich gehe dann vielleicht doch rüber. Also das macht, finde ich, aus dieser Perspektive für mich auf jeden Fall Sinn, die Einjahresverträge.
Da würde mich mal eine Sache interessieren, vielleicht Alex Weiß, als Spieler in der GFL. Ich weiß von den Cowboys, also dieser Quarterback-Amerikanische, den ihr habt, der wäre ja 2020, glaube ich, schon unter Vertrag gestanden, und der Safety, den ihr habt aus den USA, ebenfalls. Wie ist es da mit den Imports? Werden die immer nur für ein Jahr gesigned, weil sie das so wollen und sagen, okay, vielleicht gehe ich nächstes Jahr wieder zurück in die Heimat? Oder wie läuft das da ab? Also gibt es da in Anführungszeichen längerfristige Verträge, gerade für die Imports? Weil ich glaube, für die Imports in der ELF ist so ein Einjahresvertrag natürlich schon auch schwierig, denke ich. Weil so ein bisschen Planungssicherheit für einen Amerikaner wäre nicht schlecht.
Da bin ich ganz ehrlich, da habe ich nicht die Einblicke in die Verträge. Aber ich meine schon, dass das immer relativ kurzfristig, also mit Einjahresverträgen gehandelt wird. Einfach, weil man ja oft den Spieler nicht kennt vorher, ist es sehr schwierig, die Leute vorher kennenzulernen. Da wird nur mit Highlight-Tapes gearbeitet und vielleicht mit einem Vorstellungsgespräch per Zoom oder so. Ich glaube, da geht es oft darum, den Vibe-Check erstmal zu bestehen. Und dann in der Regel kommen die aber schon wieder. Also es sind dann schon mehrere Einjahresverträge, aber ich glaube, länger gehen die Verträge in der Regel nicht. Also das ist tatsächlich so. Was ich auch ganz spannend finde jetzt in der ELF, weil ganz am Anfang hat ja der AFVD direkt zurückgeschossen und hat, also die sind ja sehr streng, sehr eng verbandelt, der Deutsche Footballverband und die GFL. Und die haben ja versucht, die ELF so ein bisschen im Keim zu ersticken, direkt mit einer Aussage, bei der ich gar nicht weiß, ob die noch gültig ist. Aber wenn man als Spieler in der ELF gemeldet ist, dann darf man wohl bei einem Nationalteam, das es ja aktuell nicht gibt in Deutschland, dürfte man gar nicht für Deutschland spielen, international. Also das finde ich auch noch einen interessanten Aspekt. Vielleicht kommt da auch jetzt der Verband bald um die Ecke mit, ja, wir einigen uns doch mit dem Weltverband und machen Nationalmannschaft. Einfach als Anreiz, um die Leute von der ELF wieder wegzukriegen. Also das wäre auch ein interessanter Schachzug, sage ich mal, den man da vielleicht gehen könnte als Verband/GFL-Gebilde. Das vielleicht auch nochmal mit langen Jahresverträgen interessant.
Ich weiß gar nicht so genau, Alex, oder vielleicht können Daniel und Caro mir da auch helfen. Das haben wir, meine ich, tatsächlich auch gehört, aber das ist schon ein paar Wochen her. Also da ging es auch viel um Sperren. Also darf jemand, der in der ELF gespielt hat, in die GFL theoretisch zurückkehren und so weiter. Und ich meine, ich weiß es nicht genau, das sei schon geregelt worden. Also diese Drohung der GFL hat, glaube ich, schon gar nicht mehr Bestand, oder?
Es hat sich ein bisschen was geändert, aber da Krille gerade in dem Moment direkt einen Sprechwunsch hat, hat er vielleicht die perfekte Antwort darauf. Sonst würde ich es auch mal versuchen anzunähern von dem, was mein Wissensstand ist.
Hallo, guten Abend in die Runde. Bin ich zu hören?
Ja, sehr gut.
Genau, mit den Dingsen hier, mit den, wo wir gerade dabei sind hier, Spieler, dürfen die denn wieder wechseln oder zurückwechseln oder sowas, was ihr gerade angesprochen habt? Da kam, glaube ich, diese Woche, Anfang der Woche, irgendwie von Restart 21. Das ist wohl auch eine Gruppe von Leuten, die schon sehr, sehr lange im Dings hier unterwegs sind, im deutschen Football unterwegs sind. Die wohl da irgendwie alles dafür tun, um irgendwie die Spitze des AFVDs mal irgendwie zu bearbeiten. Und eigentlich wollen die loswerden und das den ganzen Bums übernehmen. So, das scheinen wohl alles fähige Leute zu sein. Und die haben nämlich geschrieben, dass es wohl eine Bundessportordnung gibt, so heißt sie, glaube ich, und dass diese Bundessportordnung jetzt angepasst wurde. Ziemlich heimlich scheinbar. Sowas. Und da ging es nämlich genau um sowas, um Strafen. Und sowas hier so ungefähr, wenn ein Spieler irgendwie 3 Spiele gespielt hat in der ELF oder sowas und möchte dann wieder zurück in die Dingsbums hier, in die GFL, dann erstmal brauchen sie einen Pass, einen speziellen Pass, den eigentlich nur außereuropäische Spieler haben müssen oder sowas, also muss beantragt werden und bearbeitet werden und all so ein Zeugs, dann kriegen sie auf jeden Fall eine Sperre, außer sie zahlen 400 Euro an den Verband. Und was kommt noch dazu? Und dann irgendwie all so eine Geschichten. Und irgendwie am Ende stand da irgendwie mit drin, dass unter bestimmten Umständen können sie wohl dem Verein die Lizenz entziehen und dem Spieler, dem Verein, was auch immer, eine Strafe von bis zu 25.000 Euro aufdrücken.
Genau, also ich glaube, ich versuche mal zusammenzufassen, das hatte ich auch gelesen gehabt, Restart 21 ja. Ist eben aus verschiedenen Verbänden eine Organisation, die gerne den AVD reformieren möchte. Kennen wir aus ganz vielen Fußballvereinen. Genau, diese 400 Euro, die brauchen eben so eine Art International Transfer Pass, glaube ich, oder Card, die sie beantragen müssen, was normalerweise ist, wenn sie aus einem anderen Verband in den AVD wechseln. Und genau das brauchst du bei der ELF jetzt auch. Du wirst eben gesperrt. Diese Wechselsperre ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele das sind, die aber nur durch Geld 400 Euro dann zu lösen ist. Also das ist genau wie du gesagt hast. Ich glaube, es geht aber um das zweite Thema und das ist immer dieses Wechselthema. Also man kann zurück aus der ELF in die GFL wechseln, muss dann eben Geld bezahlen. Also das ist dann am Ende sozusagen die Lösung, die es da gibt. Definitiv nicht spieler- und vereinsfreundlich, sondern wird dann am Ende wieder in Richtung Monetarisierung des Verbandes gesehen. Und eben sobald ein Verein mitspielt mit der ELF, mit denen kooperiert, dann kann es eben diese Strafe von 25.000 Euro maximal gehen. Aber es ist, glaube ich, bisher noch nicht passiert. Von daher keine Ahnung, wie weit das umgesetzt wird. Das ist, was ich spannend
finde. Aber
das ist die andere Thematik, weil dieses Nationalmannschaftsthema. Und ich glaube, da gerne auch nochmal reinspringen, Alex, weil das weiß ich hundertprozentig gar nicht, wie weit es, also angedroht wurde das auf jeden Fall schon mal. Aber wie der aktuelle Stand da ist, das müssten wir auch einmal nachfragen.
Krille, du wolltest noch was sagen?
Ja, ich wollte noch was sagen. Nee, weil als ich nämlich das gelesen hatte und dann kam nämlich, glaube ich, kurz danach auch schon, oder halt auch in diesem Zusammenhang, was ist denn jetzt eigentlich mit den Spielern, die es, ich sag mal, nicht in den finalen Kader schaffen? So, ist denn, ab wann gilt denn diese komische Regel des AFVDs eigentlich? Weil ich hatte ja die Woche gesehen, glaube ich, hier Hamburg, die haben ja jetzt, ich sag mal, schon 3 Spieler gecuttet, dass sie irgendwie unter diese 65 kommen und ja, dürfen die jetzt noch eigentlich einfach wechseln? Also ich stelle mal die Frage nur in den Raum, ne, weil ja diese Geschichte dazu ist und war.
Vielleicht kann ich da nochmal eine ganz Kleinigkeit zu sagen. Und zwar einmal, die dürfen da ganz normal spielen mit dieser Sperre von oder Strafe von 400 Euro, aber die kriegen Spielerpass bei der GFL. Das ist genau eine Klarstellung in der BSO gewesen, damit genau solche Dinge halt eben klar geregelt sind, weil den Fall hat es ja vorher nicht gegeben. Dass dann die Strafen direkt angepasst wurden, ist natürlich kein schöner Weg.
Nee. Und das, was man ja so auch gelesen hat, ist ja, dass das Geld, was die ja dann da, ich sag mal, vermeintlich einnehmen würden, das wandert ja auch bloß in einen großen Topf da irgendwie bei den Obersten, der da unter dem Tisch steht und gefühlt noch in keiner Art und Weise zurück irgendwie in die Vereine oder so. Was ja da noch dazu kommt als Kritik. Also das ist alles noch nicht so schön.
Darf ich da noch mal einmal reingrätschen?
Ja, ich wollte dich auch gerade ansprechen, Stefan, weil du bist ja auch im Amateurfußball, nenne ich es jetzt mal, gut vernetzt, also, sagtest du, ne?
Ja, also mir ging es aber jetzt eigentlich eher um das Thema davor, aber da war ich zu langsam, da konnte ich nicht drauf reagieren, mit den Sponsoren. Da wollte ich nämlich eigentlich genau zu dem Zeitpunkt auch was zu sagen. Und zwar einmal ist, glaube ich, die Aussage nicht ganz richtig mit den drei Sponsoren, die da gerade genannt wurden, denn Bitburger wurde nur von Hamburg vorgestellt als Sponsor. Genauso wie Barcelona Coca-Cola als Sponsor vorgestellt hat. Wirklich als Hauptsponsor einer von dreien, die es werden sollen, ist halt eben dann diese schöne Chipsmarke Chio genannt worden. Und dann halt eben als Partner oder wie auch immer die das dann schimpfen, da werden ja werbetechnisch lustige Namen erfunden, wie man mit denen zusammenarbeitet, diese Energy Drink. Aber der einzige wirklich richtige Sponsor, der bisher vorgestellt wurde, war halt Chio Chips, die ja dann auch überall auftauchen. Und da würde ich gern vor euch mal wissen, wie sehr euch das denn stört, dass die auf jedem Helm zu sehen sein werden und in jedem Einspieler der ELF zu sehen sind, weil die ja dann so ein Gesamtpaket scheinbar gekauft oder bezahlt haben.
Du fragst jetzt halt auf, entschuldige, ganz kurz, Caro, du fragst auf einer Plattform, wo auf allen Thumbnails König Pilsener steht. Also, nur mal an dieser Stelle. Entschuldige, Caro.
Ja, vielleicht kann ich da drauf antworten. Also natürlich ist das, Stefan, wie du schon sagst, eine persönliche Meinung. Aber wenn ich das jetzt aus vermarktungstechnischen Gründen oder Hintergründen mal beantworten darf, natürlich freust du dich, wenn du die Sponsoren bekommst, die du dann auch natürlich, denen musst du ja was bieten. Und da jetzt vielleicht die ELF noch nicht in der Sportschau direkt im Primetime läuft, muss es da vielleicht auch andere Werbeflächen geben. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das jetzt nicht so schlimm, ob jetzt Chio Chips oder jemand anders auf dem Helm drauf ist, solange vielleicht die Trikots noch nicht aussehen wie Handballtrikots, finde ich das eigentlich ganz in Ordnung. Und es ist ja so, wenn das Geld den deutschen Football nach vorne bringt und ihm dadurch mehr Perspektiven gibt, finde ich das eine gute Sache. Als wenn man jetzt irgendwie den Sponsoren nicht so viel bieten kann, steigen nicht so viele ein oder nicht mit so hohen Summen, dann ist ja irgendwie der Weg schon vorgezeichnet, aber in die andere Richtung. Du brauchst ja einfach Geld, um das Ding auf die nächste Ebene zu bringen.
Ich glaube, da muss man einmal klarstellen, dass Caro bei einem Bundesliga-Verein und ich beim größten deutschen Sportvermarkter arbeite. Also wir sind erstmal gesamt positiv gegenüber Vermarktung vom Sport. Aus dem einfachen Grund, das sind die sozusagen ermöglichen, dass so eine Liga überhaupt funktioniert. Ohne die Hauptsponsoren, ohne die Partner, die da Geld rein investieren, würde kein Investor das machen, würde keine Liga funktionieren. Und es ist am Ende, glaube ich, extrem wichtig, dass die da eingebunden werden. Wie stark die dann zu sehen werden, ist eben immer eine Frage des Produkts, wie das Produkt auch wirken soll. Es darf am Ende nicht zu billig, nicht zu nervig und nicht zu anstrengend sein. Ich meine, Parship beim Super Bowl ist ein Beispiel dafür, wo ich glaube, es funktioniert einfach nicht. Weil es einfach zu viel ist, zu stark, zu doll. Es geht eben nicht mehr um Awareness, sondern hat eher einen negativen Effekt. Aber ich glaube, dass Chio das bisher gut hingekriegt hat im Run-Umfeld. Intersnack versteht da auch, glaube ich, die Zielgruppe ganz gut, also die Firma hinter Chio. Und die werden das ordentlich machen. Ich finde es positiv. Ich hatte so ein bisschen, weil es so lange dauerte, ein bisschen die Befürchtung, dass das ein Krampf ist, den sie da haben, dass sie jetzt sozusagen den ersten Hauptsponsor announced haben. Ich glaube, dass Football in Deutschland oder Football Europa das eher positiv sehen sollte und auch Sponsoren positiv reagieren sollte drauf, damit eben mehr Firmen Interesse haben, in Football zu investieren in Europa und damit den Sport auch größer zu machen. Detti, du wolltest auch noch was sagen, oder?
Ja, genau. Das ist so eine generelle Geschichte. Also Caro hat es ja schon angesprochen, solange sie nicht aussehen wie Handballteams, Also mich würde es eigentlich wundern, wenn sie nicht so aussehen wie Handballteams, weil wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass du, sagen wir, vielleicht ein, zwei große Sponsoren, die also für die ganze Liga zuständig sind, sozusagen hast und der Rest über regionale oder lokale Sponsoren der jeweiligen Teams abgewickelt wird, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, wie du so viel Geld generierst in so einer Liga, die offensichtlich ja deutlich teurer ist als die GFL, sonst würden ja die ganzen Spieler da nicht hinwechseln. Und wir wissen ja alle, dass der TV-Vertrag einfach nur Reichweite bringt, aber sicherlich keine Kohle, die die Liga am Leben erhält. Also ich bin sehr gespannt, das wird wahrscheinlich nie veröffentlicht werden, aber wie viel Minus die Liga da im ersten Jahr zumindest machen wird, bis dann eventuell ein Haufen anderer Sponsoren dann aufspringen auf den Zug. Aber da bin ich wirklich gespannt, weil das frage ich mich seit Monaten, wer das Ganze eigentlich alles finanzieren soll, vor allem, weil du ja nicht wirklich mit Zuschauereinnahmen kalkulieren kannst. Und ich weiß auch nicht, inwieweit Zuschauereinnahmen da überhaupt so eine große Rolle spielen, um so einen Kader zu finanzieren.
Vielleicht noch eine Sache dazu. Ich weiß, dass einer unserer Gäste hat uns mal gesagt, entweder im Talk oder im Vorgespräch, dass die auch an ihre Sponsoren TV-Slots bei ProSiebenMax dann verkaufen können. Und das ist natürlich schon etwas, das da ein bisschen mehr Geld bringt. Aber sicherlich ist auch meine Meinung, die werden nicht mit einer schwarzen Null rausgehen. Und ich glaube auch, dass man ein bisschen längeren Atem als ein Jahr haben muss, damit diese Liga funktioniert.
Und mich würde auch nicht wundern, das fand ich ganz interessant, was du gerade gesagt hast, Daniel, dass du Angst hattest, dass dieser Chio-Deal irgendwie eine schwierige Geburt ist, weil ich kann mir schon vorstellen, also was kam als erstes raus? Der TV-Vertrag macht Sinn, weil Karajca früher bei ProSieben die Chefposition inne hatte. Chio war doch auch von vornherein Teil des gesamten ELF-Plans. Also die haben ja jetzt auch nicht Football neu entdeckt, sondern werben ja schon lange mit Patrick Isume und mit Icke und so. Also da waren die Verbindungswege auch sehr kurz. Ich glaube, auch dieser Hauptsponsor ist Teil eines langjährigen Plans. Ich würde jetzt, ohne dass ich es weiß, aber auch mal als offene Frage stellen, auch Kasim Edebali, würde ich sagen, hat keinen Einjahresvertrag, sondern wahrscheinlich auch einen Dreijahresvertrag, das wissen wir aber nicht. Deswegen fand ich es ganz interessant, Daniel, dass du es so beobachtet hast, als wenn jetzt ein großer Baustein, ein großer Pfeiler dieser neuen Liga tatsächlich so ein bisschen brüchig war über den Lauf der Zeit.
Nee, nicht brüchig. Ich war mir auch relativ sicher, dass sie im Dezember oder zum Start der Liga in den Gedanken im September, Oktober, November schon Sponsoren hatten, mit denen sie sich relativ handlungs- oder einig waren, in die Verträge umzusetzen. Deshalb hat es mich aber gewundert, dass es so lange gedauert hat, bis diese Verträge dann wirklich bekannt gegeben worden sind, die Partner vorgestellt worden sind. Für mich so ein bisschen die Frage war, wieso wartet man so lange, weil das eigentlich ein positives Signal ist. Es gibt Sicherheit, es gibt Strahlkraft, die Leute zweifeln nicht dran. Wir hatten ja schon so ein paar Monate, sag ich mal von Februar bis Mai, Anfang Mai, hatten wir schon so das Gefühl, dass da vieles noch irgendwie unsicher ist, unklar ist. Das wären ja immer positive Nachrichten gewesen, die ich dann erwartet hätte, um so ein bisschen die Wogen zu glätten vom Gefühl her. Von daher wundert es mich, dass sie jetzt so kurzfristig und meines Erachtens nach dann auch wegen dem Start der Sitcom mit Edebali dann eben Chio announced haben, weil ich das Gefühl habe, man könnte schon viel früher was machen und auch das positiv nutzen. Aber das ist dann wahrscheinlich Strategie und liegt außerhalb meines Wissens, wieso das so lange gedauert hat.
Darf ich nochmal was einwerfen?
Sehr gerne.
Ja, wunderbar. Nee, oder eine Frage, wo wir gerade über Werbung sprechen und Werbepartner. Wie sieht es dann eigentlich bei der Live-Übertragung mit Werbung während des Spiels aus?
Also sie haben auch getestet im Scrimmage gestern, die Schiedsrichter, das fand ich ganz witzig, ein Commercial Break relativ am Ende, eine Pause und dann gibt es dann irgendwie eine Handbewegung, die Schiedsrichter machen, wahrscheinlich relativ ähnlich wie in der NFL und haben einmal getestet, wie das sozusagen alle wissen, dass jetzt ein Commercial Break ist. Das heißt, ich nehme an, da nehmen sie sich die NFL als Vorbild und es wird teilweise Commercial Breaks geben, es wird natürlich in der Halbzeit, in den Quarterpausen Werbeplätze geben. Vor Glück, und das sehen wir auch in der NFL-Übertragungen, ist das deutsche TV-Recht dann ja etwas restriktiver. Es gibt etwas weniger Werbeplätze, aber die werden auch ganz normal Werbung zwischen den Spielzügen einbinden.
Aha, okay, danke.
Ich würde noch einmal offen in die Runde fragen, alle, die jetzt hier oben sind. Liegt euch noch ein Thema irgendwie am Herzen? Findet ihr jetzt so zwei Wochen vorm Start irgendwas noch ungeklärt? Also ihr habt jetzt die Chance, auch die Themen hier zu bestimmen.
Ich würde vielleicht noch einen TV-Tipp loswerden wollen. Das ist hier, die GFL hat ja am Wochenende losgelegt und Köln gegen Dresden war ja ein 41-48. Also ein Spiel auf gleichem Niveau mit vielen Punkten. Alle beide kommen sie aus der Corona-Pause und sowas alles. Und das Spiel wird nächste Woche, wenn ich es richtig gesehen und verstanden habe, das Sport-1-Spiel zu sein. Weil ich glaube, das kann man sich, glaube ich, gut angucken. Spiel auf gleicher Höhe und vielleicht auch so ein bisschen vielleicht als Vergleichsspiel nehmen, wenn Frankfurt gegen Hamburg spielt.
Super. Vielen Dank dafür. Hat sonst jemand noch ein Thema, eine Frage, eine Anmerkung? Weil jetzt ist es, ich gucke mal auf die Uhr, 20:30, haben wir schon eine Viertelstunde überzogen, quasi.
Also wie immer.
Tagesschau fällt aus, auch sonntags
genau.
Jetzt.
Genau.
Ja, auch sonntags jetzt. Dem ist nicht so. Ich möchte an dieser Stelle, ich habe es eben schon gesagt, vielleicht nerve ich euch damit auch, euch nochmal Danke sagen. Ich finde es großartig, auch dass heute so viele zugehört haben wie noch nie. Ich bin doll verliebt in dieses Format, weil wir uns endlich mal 1:1 austauschen können. Und ein Hinweis an all die, die uns als Podcast hören, wenn ihr jetzt im Auto sitzt oder wo auch immer und sagt, ey, warum habt ihr denn jetzt nicht danach gefragt? Dann versucht es einfach mal dabei zu sein. Sonntagabend, 19 Uhr, machen wir das. Jetzt schon eine ganze Weile, versucht es einzurichten, kostet nichts, wir beißen nicht. Also mich würde es persönlich doll freuen. Alles Weitere, zum Beispiel den Julio Jones Trade von Atlanta nach Tennessee, den besprechen wir morgen um 19 Uhr sicherlich. Auch wenn es monothematisch eigentlich um die ELF gehen soll, mit unserer Live-Sendung auf YouTube und Twitch. Also ein Dank von meiner Seite in die Runde.
Genau, ganz kurz der Hinweis, was morgen dann passiert. Der Commissioner Coach Patrick Summe wird Gast sein. Wir werden Coach Hanselmann aus Stuttgart zugeschaltet haben. Und vor Ort sind dann neben Kutsche und mir auch Max von Garnier. Also ihr könnt uns sehen im Studio und wir wollen einmal drüber sprechen, wie die ELF jetzt steht, wo Isume die Liga sieht, was er vorhat, wie der Überblick der Scrimmages und wie er auch seine Rolle definiert, ob er vielleicht auch die Spiele dann auch im Studio überträgt. All solche Fragen werden wir haben. Da auch wirklich der Hinweis nochmal, schreibt uns gerne auf Twitter, auf Instagram oder wo auch immer, wenn ihr noch Fragen habt, die wir dem Coach stellen sollen. Wir freuen uns drüber.
Caro, wem stellst du denn jetzt immer deine berühmte letzte Frage? Such dir einen aus auf dieser Bühne.
Ja, ich habe vorhin auch schon überlegt, wen ich denn frage. Vielleicht mal die Frage ins Publikum sozusagen, die auf der Bühne sind. Wen müssen wir hier in unserem Talk zur ELF auf jeden Fall nochmal interviewen? Vorschläge gerne her.
Es gibt nur eine Antwort, die lautet Yoshihito Omi. Und ihr könnt aus Bielefeld auf jeden Fall den Dolmetsch einfliegen lassen, weil wobei ich glaube, er kann auch gut Englisch. Das wäre kein Problem. Das kriegen wir schon hin.
Ja, das ist eine gute Antwort. Vielen Dank,
Betty. Versprochen, wir fragen ihn auf jeden Fall über die Liga an und gucken mal, ob wir nicht mit ihm drüber sprechen können, was er so erwartet.
Vielleicht wäre von ProSieben mal jemand interessant, der da drin ist.
Die Antwort freut uns sehr. In einer Woche Montag haben wir Alex Rössner, Sportchef von ProSieben, so wie es aussieht, in der Montags-Live-Videosendung. Da werden wir genau sozusagen mit ihm drüber sprechen, vor der Pressekonferenz, die ja, und das hat Kutsche ja auch schon zwischendurch gesagt, die es am 15. Geben wird. Also da versuchen wir alle medialen Fragen zu beantworten. Auch da schickt uns gerne eure Fragen, was ihr wissen wollt. Wir nehmen das gerne alles mit.
Top.
Kutsche, dann sind wir soweit durch. Oder Caro, hast du noch irgendwas?
Nein, außer euch allen einen schönen Abend zu wünschen und mich bedanken. War wieder eine sehr nette Runde mit euch. Sehr informativ, hat mir Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank von mir. Euch einen schönen Abend.
Danke. Tschüss, tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.